Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über GhostbusterInnen, wenn sie Ghostbusters Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Willkommen bei Spectral Radio. Hier ist der Danny.
Und hier ist der Timo. Hallo.
Jawohl. Und mein MP3-Skype-Recorder öffnet sich gerade. Geil, fängt an aufzunehmen. Mega. Cool. Heute volles Programm, denn wir hatten Ghostbusters Day. Und deswegen haben wir heute viel zu besprechen. Ja, und das war meine Einführung in diesen Podcast. Ich bin ungeheuer stolz drauf. Ja, nächstes Mal machst du das wieder.
Wieso, war das super? Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja,
war
ging.
Fantastisch.
Ging. Ich will mich nicht selbst loben, aber ging.
Ich will mich nicht selbst loben, aber ich war schon geil.
Ich bin geil. Also, jetzt so, also, ja, also ich bin noch ein bisschen, ja doch, tatsächlich noch ein bisschen angeturnt vom Ghostbusters Day gestern.
Ja, das, I feel you, Bro.
Du fühlst mich, Bro, das ist gut.
Ich fühle dich, genau.
Ja, das ist, ich bin begeistert. Und auch das passt wieder. War spannend und auch ein bisschen anstrengend. Ich war bis um 4 Uhr wach, du ja nicht ganz so lang.
Nee.
Ich hätte auch nicht so lange wach bleiben sollen, aber so war es dann. Und deswegen, wenn ich heute einschlafe, dann machst du alleine weiter. Also ihr wisst Bescheid, wenn ich irgendwann einfach nicht mehr zu hören bin, keine Antwort gebe, dann liegt das entweder an der abgelaufenen Paracetamol, die ich mir gerade gegeben habe, oder aber ich bin einfach eingeschlafen.
Vielleicht wird es aber auch eine Mischung aus beidem sein.
Ich will das mal in den Raum stellen. Ich habe mir gerade eine Paracetamol reingefahren, weil ich ein bisschen Kopfdröhnen habe. Und ich weiß nicht, wie alt die ist. Sollte man das tun? Nein, oder? Sollte man nicht tun. Sollte man, glaube ich, nicht tun. Ist das Problem nur, dass der Wirkstoff nachlässt und die dann nicht mehr so gut wirkt? Oder bilden sich da Giftstoffe und man stirbt?
Fragst du das jetzt mich oder die Zuhörer?
Ich frag das in die Runde, wobei natürlich auch die Frage ist, da die das ja nicht irgendwie live hören, ob das dann mir überhaupt noch was bringt, wenn die dann antworten.
Das ist eben die Frage, also falls das in Zukunft heißt, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Stille, dann wundert euch bitte nicht.
Dann wissen die Leute Bescheid.
Aber Timo, wir bewahren dich im Herzen.
Ja, damit könnt ihr noch ein bisschen warten. Ich hab noch was vor.
Geil.
Bis zum 12. November muss ich noch schaffen.
Genau, müssen wir noch einen Film gucken.
Ja.
Bevor wir jetzt gleich, wir haben ja echt hier ein massives News-Paket, wobei das News-Paket ist jetzt, glaube ich, nicht so massig. Aber so diese ganzen Ghostbusters Day Sachen, die werden heute ordentlich Raum einnehmen.
Ja, die News auch, weil wir ausführlich reden. Das haben wir so an uns.
Ja, die Frage war ja, ich habe schon wieder vergessen, was wir im Vorgespräch jetzt geplant haben. Die Sachen, die jetzt wirklich am Ghostbusters Day selbst rausgehauen wurden, die würde ich sagen, hauen wir ins Thema der Woche mit rein. Oder wollen wir die doch in die News so mit abhaken? Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ich wollte das, also alles, was gestern passiert ist, dachte ich, hauen wir in den Ghostbusters Day. Okay. Weil es ja am Ghostbusters Day passiert ist.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Ja, dann machen wir das doch so.
Ja, das machen wir so.
Dann würde ich sagen, vorab, bevor wir jetzt so richtig durchstarten, wie immer, die obligatorische Frage, die wir, glaube ich, letztes Mal vergessen haben. Timo, gibt's bei dir Ghostbusters-mäßig irgendwas Neues?
Ja, und zwar, ich habe mir gekauft Teela, Evelyn, Orko, den Landshark, Battlecat. Und das ist auch 80er? Nein? Also, ich werde mir ja Sachen bestellen, aber die nehme ich jetzt nicht vorweg. Also, es ist noch nichts bestellt, im Gegensatz zu dir.
Was?
Aber ich dachte, das könnte man dann auch später besprechen. Und sonst habe ich mir, glaube ich, habe ich was bestellt. Ja, ich habe was bestellt, aber auch das kommt dann später.
Okay.
In den Ghostbusters Day irgendwie mit rein.
Na gut.
Ja. Und du?
Ich habe Ghostbusters-mäßig auch nur die Sachen, die wir dann nachher erwähnen werden. Nicht Ghostbusters-mäßig. Ich bin gerade total in das Spiel Biomutant versackt und verbringe, glaube ich, 80% meiner Freizeit in diesem Videospiel, weil es einfach so cool ist.
We'll be right back after these commercials. Biomutant.
Es ist ein cooles Spiel. Ich kann, ich bin mit den Kritiken, die es bekommen hat, überhaupt nicht d'accord. Und da geht es anscheinend sehr, sehr vielen so. Und sehr, sehr schönes Spiel, kann ich nur empfehlen.
Ich finde ja, der Titel hört sich so ein bisschen wie so ein geiles B-Movie an, das im Schläferz laufen könnte.
Es ist ja ein Indie-Game, also von einem sehr kleinen Entwickler. Also es ist ja irgendwie eine Truppe von 20 Leuten, glaube ich, oder so nur, was ja echt wenig ist. Und es ist halt so ein riesiges Open-World-Rollenspiel mit Kampfsystemen und so weiter. Und der Titel rührt ja daher, dass es halt durch eine biologische Katastrophe durch die Menschen verursacht, die sich dann ausgelöscht haben, sind es halt mutierte Tiere. Und daher eben dieses Biomutant.
Typisch Menschen,
alle Schweine.
Alle mutierte Tiere. Auch ohne Katastrophe.
Das hast du aber schön gesagt. Wir starten so positiv in die Sendung heute.
Ja, ich weiß. Das ist meine Natur. Ha. Und sonst hast du schon die neue Ärzteplatte bestellt?
Die kann man leider noch nicht bestellen. Das Witzige war ja, übrigens, ich hatte dir vorhin den Screenshot geschickt. Mhm. Und Universal hat es gepostet und Warner hat es auch gepostet. Warner Music. Und die haben es dann wirklich kurz darauf direkt wieder rausgenommen. Das ist anscheinend irgendwie intern ein Fehler gewesen, denn auf der Webseite von den Ärzten ist es noch nicht angekündigt worden, aber dadurch, dass es halt bei Universal und so gepostet wurde, ist es ja eigentlich legit,
wenn man so sagt. Stand als Komponist Danny Elfman dabei?
Auch übrigens so ein Ding, ich habe in der letzten Zeit noch mal geforscht und geguckt, ob es so in welchen Shops noch Hinweise auf diesen Score gibt zum zweiten Ghostbusters-Film. Nichts, es ist komplett verschwunden. Also es ist nirgends mehr gelistet, gar nichts. Du findest dazu nichts mehr.
Sehr, sehr seltsam.
Das ist wirklich absolut seltsam. Und du hattest ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass vielleicht am Ghostbusters Day der Score angekündigt wird von offizieller Seite, aber kam ja auch leider nicht. Also ich frag mich echt, was da das Problem ist.
Ja, ich dachte, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber da kam einfach nichts.
Sehr, sehr schade.
Noch nicht mal ein Trailer. Es ist so schlimm.
Warum kam kein Trailer? Wer hat denn wirklich daran geglaubt, dass ein Trailer kommt? Also ich weiß nicht, das wäre das. Ich meine, es ist nicht so, dass der Ghostbusters Day schlecht war. Ich meine, da kommen wir nachher noch zu. Ich fand den zum Beispiel sehr, sehr cool, weil es sehr viel gab diesmal.
Mhm.
Eigentlich war der Ghostbusters Day jetzt nie so, dass da richtige Knaller kamen. Man dachte, what the fuck is Sony doing? Weißt du so?
Ja.
Es war immer so, ach ja,
nett. Das ist der dritte Ghostbusters Day, bei dem ein Trailer vermutet wurde und wieder keiner kam. Schon 2019, als die noch gar nicht angefangen hatten zu drehen oder gerade eben angefangen hatten, hier ist es, oh, vielleicht kommt ein Trailer.
Ja.
Und man dachte sich so, wie denn? Es gibt überhaupt kein Material. Und das Jahr vorher, also danach, hieß es wieder, vielleicht kommt ein Trailer, wenn schon der Film nicht kam. Und es kam wieder nichts.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, diese. Da hatten wir ja auch schon im Vorfeld, da hatte ich dir ja auch Sprachnachrichten geschickt. Ich finde einfach immer wieder skurril, so wie so die Erwartungen der Leute sind und frag mich auch oft, wo die herkommen, weil es ist ja nicht so, dass das irgendwas ist, was angekündigt wird und das gesagt wird, hier, ihr könntet vielleicht mit einem Trailer rechnen, sondern es ist ja wirklich was die Leute in ihren Köpfen sich ausmalen und und dann halt enttäuscht sind und dann aber auch immer so schimpfen gleich und Sony und Scheißfirma und ich denke mir so, Leute, warum macht ihr denn die Leute verantwortlich für eure falsche Erwartungshaltung? Haltung. Das ist ja, ja. Eigentlich müsste man dann ja auf sich selbst sauer sein und sagen, warum habe ich denn zu viel erwartet, ne, eigentlich?
Es kam genau das, was die angeteasert haben, nämlich dieser Twitter-Stream und ja, drumherum ein bisschen Merchandise. So wie das immer ist. Bisschen Merchandise. Und ja. Sonst nichts. Und ich finde halt, also persönlich hätte ich jetzt auch gar keinen Trailer gebraucht, weil es mir noch zu früh ist und man muss sich halt auch immer fragen, was will ich und was ist das Gescheiteste aus PR-strategischer Sicht? Wenn ich jetzt 5 Monate vorher einen Trailer raushaue und einen Trailer, das müsst ihr euch ja immer ihr müsst euch das immer bewusst machen. Muss ja als Werbefilm auch die Muggel da draußen ansprechen und die Normalos und ganz, ganz viele. Weil wenn nur ihr als Ghostbusters-Fans in den Film rennt, dann ist das ein Flop. Und dafür ist es wichtig, einen Trailer zeitnah rauszuhauen. Und wenn ich den 5 Monate vorher raushaue und die normalen Leute haben das 4 Wochen spätestens, allerspätestens eh wieder vergessen, das bringt nichts. Und der Trailer, der dafür da war, monatelang vorher rausgehauen zu werden, den haben wir ja schon bekommen.
Ja, eben.
Das ist der Trailer, der jetzt eigentlich für so einen langen Zeitraum vorher gedacht war. Ja,
genau. Aber ich muss auch sagen, also das wurde ja auch im Livestream von Yes, Have Some und dem Crossrip gesagt. Das fand ich ganz, ganz passend, dass ja der Ghostbusters Day einfach was für die Fangemeinde ist und halt nicht für die allgemeinen Filmfans oder so. Ne? Ich meine, wenn da jetzt was gekommen wäre, ich meine, das kriegt ja keiner außerhalb dieses Fanspektrums mit groß. Und wenn man jetzt in dem Rahmen irgendwie was gedroppt hätte, weiß ich nicht, ob das den gleichen Effekt gehabt hätte. Und ich fand es eigentlich so, wie es jetzt gekommen ist, schöner, auch wenn ich natürlich, wenn ein Trailer gekommen wäre, dass mich das massiv gehypt hätte. Mhm. Aber ich muss halt auch sagen, so wie es jetzt war, fand ich es total schön, weil ganz viele kleine, sehr, sehr schöne Sachen angekündigt wurden. Und ich halt auch, da kommen wir ja nachher noch zu, wir haben ja einfach viel Schönes und finde ich auch recht Spannendes in diesem Stream erfahren von IGN, wo der Cast dabei war. Ich fand das super spannend, weil man viel über die Charaktere erfahren hat. Und gerade auch, wenn man so ein bisschen über das Gesagte noch mal nachdenkt und das mal Revue passieren lässt, sind da viele Dinge, die sich da ergeben und einfach auch Dinge bestätigt werden, über die halt noch viele, viele rätseln. Und jetzt auch immer noch, wo man halt merkt, okay, viele haben sich das nicht aufmerksam angehört oder gar nicht angehört und tappen da halt immer noch im Dunkeln. Und das finde ich halt spannend, dass das Sachen sind, wo man halt, wenn man wirklich Spaß an dem Thema an sich hat und wirklich da auch so ein bisschen mehr erfahren möchte, dann kann man sich das selber einfach auch so rauspicken. Und das finde ich gerade auch an diesen ganzen Promo-Moves bisher zum Film einfach total spannend, dass man immer auch irgendwie ein Stück weit selber bestimmen kann, wie viel möchte ich eigentlich erfahren. Man hat natürlich so die Filmschnipsel mit den Mini-Puffs und so. Klar, das ist halt von Sony die Intention, dass man das mitkriegt und so und dass man das sieht. Aber was so ansonsten so Story-Details angeht, ist ja einfach bisher irgendwie nichts wirklich in der großen Öffentlichkeit bekannt. Und das musst du dir halt alles irgendwie so einzeln zusammenpicken.
Genau. Was du sagst. Prost.
Danke.
Ich bin eifersüchtig, du hast noch ein bisschen Kaffee über, ich nicht.
Wir können auch hier einen Werbeclip reinhauen.
Nein,
und du holst dir noch einen Kaffee.
Nein. Wir haben ja noch ganz viel zu erzählen und ich will nicht ständig Werbeclips reinhauen müssen, weil ich den Kaffee wieder davontragen muss. Das muss ja nicht sein.
Du kannst ja auch schon in Ordnung. Du kannst ja auch eine leere Flasche neben den Platz stellen.
Nein, das ist doof, wenn man sich eine Paracetamol nimmt, weil der Kopf ein bisschen dröhnt und dann einen Kaffee nach dem anderen macht nicht so viel Sinn.
Ja gut,
und
da hast du.
Ich habe hier gerade keinen Karo-Kaffee, deswegen. Ja.
Wer ist denn diese
Karo? Ist es. Oh Gott.
Ich schmeiß wieder ein paar Euro in die schlechte Karlauer Kasse.
Haben wir jetzt schon ein bisschen Meinung unsererseits vorweggenommen.
Ja.
Aber vielleicht gehen wir mal in die News, um dann auch irgendwann zum Ghostbusters Day zu kommen.
Coole Idee. Gehen wir in die News.
Spectre Radio News.
Jo, wo fangen wir an? Wollen wir mit YouTube beginnen?
Ja.
damit die Leute nicht jetzt schon irgendwie einschlafen und dann sagen, warum haben die eigentlich in meinem Lieblingspodcast nichts darüber gesagt?
Ja, lass uns mit YouTube beginnen, und zwar Grundsatzarbeit. Ich finde, auf YouTube läuft mittlerweile viel zu viel Werbung.
Dem kann ich echt nur zustimmen. Es ist, vor allen Dingen, es ist ja wirklich so, du wirst ja echt inzwischen dazu gedrängt, dir den Premium-Account zu machen.
Ja.
Und das kotzt mich an. Also ich möchte das nicht machen. Meine Frau hat das inzwischen gemacht. Die sagt doch immer, ja, warum beschwerst du dich denn mal? Kannst du ja einen Premium-Account machen. Ich sage, warum? Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht dazu gedrängt werden, dass ich dafür was bezahlen muss. Was soll das? Ich finde das eine Frechheit.
Nee, so viel, also Geld ist es mir jetzt auch nicht wert, dass ich diese 5 Sekunden dann immer nicht abwarten kann. Aber sie sind sich schon sehr bewusst, wie nervend das ist.
Ja.
Weil sonst hättest du ja nicht links oben und rechts unten immer diese Countdowns, die einem dann sagen, nur noch 4 Sekunden und du kannst das überspringen.
Ja, genau.
Und manchmal sind sie ganz dreist und kennst du das, wenn du ein YouTube-Video guckst und mittendrin wird das unterbrochen und das sind dann zwar Spots, die du nach 5 Sekunden skippen kannst, aber wenn du die nicht skippst, dann laufen die 20 Minuten.
Ja, das hatte ich auch, ne? Auch schon mal sowas, ja, furchtbar.
Es ist unglaublich. Ich habe da irgendwie YouTube nebenbei mal laufen gehabt und habe da gar nicht so bewusst geguckt, weil wenn du mit einem Video fertig bist, dann kommt ja automatisch ein anderes. Mhm. Und dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, da läuft seit 6 Minuten Werbung und da ist oben so ein Zähler und geht immer noch 14 Minuten.
Ich finde es auch schlimm. Ich habe das letztens gehabt, da wurde auf einmal ein komplettes Musikvideo eingespielt von der Band, irgendwas Neues. Ich kannte es nicht, aber dachte auch so, was für ein verzweifelter Move ist das denn jetzt bitte? Also ganz im Ernst, finde ich diese ganze Werbemaßnahme bei YouTube, finde ich einfach nur ein kompletter Fail. Also.
Ja, und jetzt wird es natürlich auch nicht attraktiver, ja. Weil
schöne Überleitung. Weil
die Real und die Extreme Ghostbusters offline gehen. Die verschwinden mit Ende des Monats.
Gibt's da eigentlich irgendwie ein Statement mit einer Begründung, warum das so ist?
Ja, ja. Die haben's bei Twitter haben sie es geschrieben. Da hieß es nämlich, es ist Sommer, geht raus, schaltet den Fernseher aus. Was an sich irgendwie schon cool ist, aber
ey, ist trotzdem ganz im Ernst, wie bescheuert ist das denn? Also als ich das gelesen habe, war ich echt ein bisschen sauer. Ich meine, jetzt hat man wirklich mal die Chance. Ich meine, bei The Real Ghostbusters ist es, finde ich, nicht so schwerwiegend, weil du auf legalem Wege inzwischen wunderbar an die Serie rankommst. Ne? Also gibt Blu-rays und DVDs, also du kannst es irgendwo immer gucken oder bei Amazon Prime dir kaufen oder wie auch immer. Bei Extreme Ghostbusters finde ich es komplett beschissen, sorry, wenn ich das so sage, aber vor allen Dingen jetzt auch dieses mittendrin aufhören, so. Ich meine, bei The Real Ghostbusters, klar, willst du da irgendwo einen Schlusspunkt finden bei so vielen Folgen, aber bei Extreme Ghostbusters, die ja eigentlich nur aus 40 Folgen besteht, was jetzt auch nicht so viel ist, ehrlich, also ich find's so bescheuert und ganz, ganz schlechter Move.
Ja, man fragt sich, warum, vor allem, weil das ja auch fortwährend Werbung halt ist für das Thema an sich.
Ja, eben.
Aber die einzige Begründung, die mir einfällt, ist, und das ist eine schöne Begründung wieder, dass vielleicht sie noch mit Extreme Ghostbusters irgendwas vorhaben könnten. Verwertungstechnisch. Weil, warum? Wieso? Ich glaube, denen das ist das egal, ob ich im Sommer drin sitze oder draußen.
Ja, das ist nicht. Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht. Also.
Deswegen, man glaubt zwar nicht, aber man hofft so ein bisschen, dass das vielleicht ein Grund sein könnte. Zumal wir ja wissen aus einer sehr alten News, dass es irgendwie auf irgendeinem Sender in Kanada, glaube ich, oder so in HD gelaufen ist. Also es gibt ja eine HD-Version davon, da muss man ja irgendwann was mal mitmachen. Das ist.
Ja, ich weiß es nicht. Also das ist halt immer die Frage, ob man da wirklich jetzt noch irgendwie einen physischen Release plant, also eine DVD oder Blu-ray, oder ob nicht doch irgendwie der Plan ist, dass man dann vielleicht das auch mit der deutschen Tonspur wirklich irgendwie bei Netflix oder sonst wo raushaut. Was ja mal eine Variante wäre, wenn man es schon nicht in einer schönen Verpackung veröffentlichen möchte, dann bitteschön, dann haut es doch wenigstens da in HD im Stream raus.
Das kann aber natürlich auch sein. Die haben ja neulich, hat ja Sony mit Netflix irgendeinen Deal abgeschlossen, dass irgendwie Filme ab nächstes Jahr bei Netflix dann exklusiv zuerst ausgewertet werden. und vielleicht beinhaltet das auch ein Serienpaket und die und dann hat Netflix gesagt, ja, ist aber doof, wenn ihr das irgendwie bei YouTube raushaut. Vielleicht steckt da nicht drin.
Das wäre eine Möglichkeit. Also das wäre zumindest die einzige Theorie, die ich logisch fände oder die mir plausibel erscheint, weil das wäre ja wirklich was, ich meine, die haben ja angefangen, die Folgen rauszuhauen bei YouTube, bevor dieser Vertrag mit Netflix zustande gekommen ist. Insofern erscheint mir das sehr, sehr plausibel, dass Netflix gesagt hat, Leute, das geht so nicht. Wir möchten das irgendwie veröffentlichen oder so. Ne? Oder weiß nicht, wird dann vielleicht auch Teil des Vertrages gewesen sein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Alles Spekulation, aber es muss irgendwelche Gründe haben.
Ja.
Denn warum sonst auf die Gratiswerbung verzichten?
Das ist es ja immer. Ne? Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Jedenfalls hat man jetzt wohl noch einen Monat Gelegenheit.
Ja, die veröffentlichen sogar bis Ende des Monats noch neue Folgen von beiden Serien.
Kann man sich eigentlich dann auch schenken, ne? Also, weiß ich nicht.
Ja, es ist halt für diejenigen, die sonst gar keinen Zugang dazu haben, ist es okay. Ja. Manchmal, man kann auch von YouTube, es gibt auch Möglichkeiten, sich die Folgen runterzuladen, wenn man sich mal ein bisschen umschaut. Da muss man sich ein bisschen auskennen, damit man nicht die falschen Programme runterlädt, aber
ja,
passt schon. Aber wir haben zwei Folgen, die released wurden, seitdem wir das letzte Mal gepodcasteten.
So ungefähr.
Ja. Und das ist einmal die Extreme Ghostbusters-Folge Sonic Youth.
Kannst du es bitte nochmal sagen?
Das ist Sonic Youth. TH.
Du musst die Zunge zwischen die Schneidezähne stecken. Wenn du keine Zähne zur Hand hast, kannst du auch die Lippen nehmen.
Youth.
Und dann drückst du aus der Lunge Luft nach vorn.
Youth. Sonic Youth.
Ja, eine der schlechteren Folgen, wie ich finde.
Also, das ist das ist die mit der Sirene, mit dem Schwesternpaar.
Haben wir schon gesagt, dass das eine Extreme Ghostbusters Folge
ja,
ist?
Ja. Okay. Ich habe gesagt, wir haben die Extreme Ghostbusters Folge Sonic Youth.
Okay, Entschuldigung, ich war so von deinem TH verzaubert, dass ich das überhört habe. Es tut mir leid.
Du meinst wohl verhext?
Richtig.
Scheiße. Okay. Also, wir haben ein übernatürliches Schwesternpaar. Ich glaube, die eine ist eine Banshee und die andere ist eine Sirene oder so.
Mhm, genau. Also eine Todesfee. Also ist ja eine Banshee.
Also man, ja. Auf jeden Fall, die eine ist gut und die andere ist böse. Und die Gute, die aber unter der Fuchtel der Bösen steht, singt halt, um ihren Opfern oder ihren Listenern. So vermeide ich das Gendern.
Cool.
Die Lebenskraft zu entziehen.
Geht's da nicht eher um die Jugend?
Ja, ist doch die Lebenskraft irgendwie, oder? Also habe ich jetzt mal so benutzt als
Begrifflichkeit.
Also wenn die Olle singt, werden die Leute, die zuhören, alt.
Die Olle singt.
Und die Schwester von ihr, die wird wieder schön und jung.
Und auch der
Roland gerät in ihren Bann. Ja. So ist das.
So ist es. Ja, ist, weiß nicht. Die Folge, die hat mir früher schon nicht gefallen und das war immer die Folge, die ich gerne auf meinen Videokassetten vorgespult habe, weil ich absolut nichts mit anfangen kann. Also, weiß nicht, für die Story total belanglos. Also, das bleibt so das kommt so völlig ohne Höhepunkte aus. Und ich finde auch dieses Sirenen-Banshee-Thema einfach nicht gut umgesetzt. Also so eine Banshee, das hätte einfach Potenzial für mehr. Aber ich finde, das haben auch die Real Ghostbusters nicht so gut gemacht.
Ja.
Mit Shanna.
Da wäre mehr gegangen. Aber die fand ich schon cooler als die hier. Vielleicht muss man mal erwähnen, dass dieses Schwesternpaar in der Serie später noch mal vorkommt. Und zwar in der Folge Slimer's Sacrifice, glaube ich.
Genau.
Dass sie die, ich glaube, im Verbandungscontainer oder so. Da muss die Olle wieder singen und Slimer wird dann böse.
Der wird dann böse.
Wird böse und bringt die Eduardo fast um.
Ja, Schweine, ey.
Ja, ja. Das ist wirklich ist ganz, ganz schlimm. Zustände sind da drin, das glaubt man gar nicht. Das
ist ein Chaos.
Das Ghetto ist das. Ganz böse Ghetto. Ja, ich finde, kann man sich angucken, braucht man aber auch nicht. Also, ich sag mal so, es sind 40 Folgen, wenn man sich 39 angeguckt hat, dann kann man sich die eigentlich auch angucken. Ist schon. Ich bin da nicht so.
Okay, dann bin nur ich so. Ja. Was haben wir denn noch?
Wir haben noch die Real Ghostbusters-Folge The Spirit of Aunt Louise. Oder bei Tante Louise spukt's. Und die Folge mag ich sehr.
Die finde ich auch cool. Gerade weil die Folge relativ lang ohne Proton-Packs und Uniformen und Equipment auskommt, bis auf die Schlusssequenz dann. Und ich finde ich finde natürlich auch Dr. Bessingame einen sehr interessanten Charakter, dieser Scharlatan, ja, den finde ich echt super.
Der Scharlatan hat die gleichen Klamotten an wie der Filmation Jake.
Ja, stimmt. Das finde ich auch spannend.
Das müsst ihr mal drauf achten. Deswegen finde ich es ganz lustig. Also sie ist wieder frech in Richtung Konkurrenz.
Ja, genau.
Jetzt muss ich mir was egal. Dann ist es immer schön, wenn man so ein bisschen Hintergrund über die Charaktere erfährt. Hier erfährt man ein bisschen was über Rays Familie, die Tante kennen und auch Ray sagt irgendwann, dass seine Familie ursprünglich aus Russland kommt, weswegen da auch russische Hausgeister rumspuken. Es ist auch alles sehr, sehr schön animiert. Wir haben damals gesagt, teameckige Augen. Also es ist schon eine Premium-Folge, mag ich sehr. Und habt geile Gesangseinlagen von den Ghostbusters.
Ey, die sind Geister. Aber auch, also bei den, also da muss ich sagen, gefällt es mir im Original besser. Im Deutschen finde ich es ganz schlimm. Auch dieser Rap von Winston, der ist im Deutschen
Geister,
einfach nur eine
Katastrophe. Verschwindet hier. Geister, jetzt reicht es mir.
Ja. Das ist so doof. Keine Ahnung. Also das ist halt so wie Deutsche in den späten 80ern gedacht haben, wie Rap klingt, so, ne? Schon das ist skurril.
Egon so, die Quadratzahl der Hypotenuse entspricht immer der Zahl auf den beiden Geilen. Und Peter und Ray, drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, das
ist so total. Ich mochte übrigens an der Folge auch mal sehr, dass die, das ist ein kleines Detail, aber es sind so Sachen, die machen es für mich irgendwie aus. Ich fand es mal cool, dass die Ghostbusters da am Schluss tatsächlich auch mal Handschuhe tragen und das irgendwie so komplett vom Equipment her aussieht. Also man sieht ja in manchen Folgen ab und zu mal Ray, der dann noch irgendwie Handschuhe trägt. Ich glaube, das war bei Mr. Fleischmans Falltür, glaube ich. Da hat er auch zwischendurch Handschuhe getragen, meine ich. Also ich finde halt, dass das so eine Uniform so komplett macht irgendwie. Und das wirkt halt wie, ne, okay, das sind halt quasi Handwerker, ne? So, keine Ahnung. Ich find das cool. Und ich mochte das immer. Und ich mag das halt auch an den Diamond Select-Figuren sehr, dass die halt auch optional diese Handschuhe haben. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus bei den Real Ghostbusters.
Das sieht cool aus. Aber man muss auch echt sagen, das sieht nur cool aus. Aber wenn ich zum Beispiel meine Handschuhe anziehe, dann habe ich den Strahler gar nicht schön in der Hand irgendwie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, weil die so eklig sind. Und wenn man sich den auszieht, dann stinken die Hände nach Gummi.
Aber du brauchst das ja als Schutz. Ich meine, die Geräte, die werden heiß, ja. Also haben vielleicht scharfe Schnittkanten an dem Metall und so. Also ich finde das unverantwortlich, ohne Handschuhe. Muss ich echt mal sagen.
Mein Strahler ist cool. Der wird nicht heiß. Das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist so viel zum Thema Handschuhe in Ghostbusters. Vielleicht auch mal ein Thema der Woche, aber nicht diesmal. Warum haben wir noch nie über Handschuhe gesprochen?
Weiß ich nicht. Mir fiel das auch nur gerade so ein. Das ist egal.
Mir fällt gerade ein, ich sollte nicht laut auf meinen Bonbon kauen. Das ist vielleicht auch blöd.
Es sei denn, ich
verstehe dir, was ich meine.
Ja, es sei denn, ich esse nebenbei wieder Chips, aber ich habe leider keine parat. Verdammt.
Aber wir haben ja heute auch keine unheimlichen Kartoffelchips.
Nee.
Also wenn ich die nächste 10 Minuten irgendwie undeutlich spreche, dann weil ich gerade einen Bonbon zertrümmert habe mit meinen gewaltigen Beißern. Ich
war einfach dumm, Mann. Nüffe, weil für Nüffe.
Gut.
Dann können wir eigentlich jetzt schon ins Thema der Woche rüberschwenken, oder?
Wir können ins, ja, können wir rüberschwenken, ja.
Geil.
Thema der Woche.
Thema der Woche. An der Stelle nochmal, Timo, Happy Ghostbusters Day nachträglich.
Ja, dir auch.
Danke.
Ja.
Und natürlich auch jedes an alle, die zuhören, nachträglich einen schönen Ghostbusters Day gehabt zu haben, wünschen wir.
Humbug.
Was?
Bah, Humbug.
Jetzt hör mal auf. Diese Negativität hier, ja, das, ich muss gleich meinen Slime-Blower holen, wenn ich einen hätte.
Ein Ghostbusters Day Humbug von Ebenezer Scrooge. Ja, das ist doch der Mann, dem wir geholfen haben.
Das wäre übrigens was, da fände ich mal eine Folge im Fokus sehr, sehr lohnenswert.
Zur Weihnachtszeit dann.
Ich frage mich gerade, hatten wir die nicht? Nee, die hatten wir.
Lustigerweise haben wir uns die Frage aber schon mal gestellt und das vor 3 Folgen oder so.
Das kann sein, ja.
Da haben wir uns gefragt, ob wir die Folge schon mal durchgegangen sind, weil wir ja selbst nicht wissen, was wir schon besprochen haben. Ja, Ghostbusters Day.
Ja. War cool. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. 3, 2, 1.
Nee. Wo fangen wir an? Wollen wir das chronologisch machen? Also was, wann, wie, wo veröffentlicht worden ist?
Also es gab ja 3 Streams sozusagen über den Tag. Ja. Das fing ja mit dem Feuerwachen-Ding an. Ich frag mich aber, ob wir vielleicht zuerst über all das Merchandise reden, was es so gibt. Statt zwischendurch immer mal wieder über Merchandise oder was ist dein Plan? Was ist deine
Idee? Was hältst du davon? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir erstmal über die Sache mit der Feuerwache, reimt sich, reden und dann über das Merch und dann richtig in die Vollen gehen und dann streamen und Bilder und so weiter.
Ach so, ja gut, das ist, oder? Ist mir eigentlich auch ganz gleich. Ich meine, das mit der Feuerwache ist eigentlich auch ein Merchandise-Ding. Also.
The stage is yours.
Ich danke dir. Also im April haben die Buffalo Ghostbusters eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ich kann das auch perfekt auswendig, weil ich das 3-mal geschrieben habe. Darum ging es um Folgendes. Die Feuerwache Hook and Ladder 8 in Manhattan, die hat ja dieses gebrauchte Ghostbusters 2 Leuchtschild, das von den Dreharbeiten über ist. Und das haben die auch irgendwie jedes Jahr rausgehängt an Weihnachten. Und das Schild hat aber in den letzten Jahren auch durch Vandalismus und so ein bisschen Schaden genommen. Unglaublich, wer macht denn sowas? Ja,
das frage ich mich auch.
Das ist ganz, ganz schlimm. Richtig, aber ich glaube, es war sowieso nur die eine Hälfte des Schildes und die andere war, glaube ich, gar nicht. Also das ist ja so doppelt gemoppelt. Mhm. Auf jeden Fall haben die sich gesagt, hey, die Hollywood Collectibles hat ja so eine Replik des Ghostbusters 1 Schilds rausgegeben in Originalgröße, Semi-Originalgröße. Machen wir doch eine Spendenaktion für die Feuerwache und bescheren denen halt ein neues Schild, das die dann jährlich raushängen können. Mhm. Und dann ist das Geld auch relativ schnell zusammengekommen und die Spendenaktion lief aber noch eine ganze Weile weiter und dann kam da noch beträchtlich mehr Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Ich glaube, es waren über $1,000 noch mehr zusammen. Also auch einfach noch eine Spende obendrein an die Feuerwehrleute selbst. Und dann haben die sich gesagt, ja, wenn jetzt Ghostbusters Day ist, dann machen wir da an dem Tag so eine Übergabe. Und das war dann der erste Stream, der dann gestern stattgefunden hat. Und da haben die dann so ein kleines Live-Event an der Feuerwache gemacht, das Schild übergeben. Ich glaube, 2 Ecto 1 waren da, ganz viele Ghostbusters waren da. Und es war schon schön. Ja. Und es gibt so eine kleine, mit dem Schild haben sie eine Goldplakette übergeben mit den Namen aller SpenderInnen und Gruppen. Und dank Robert ist Ghostbusters Deutschland da auch aufgeführt.
Yay.
Sehr geil, Robert. Ja. Ghostbusters Deutschland hängt jetzt quasi in der Ghostbusters Feuerwache erwähnt.
Mega.
Das ist natürlich, ja, das muss man. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr geil. Und ja, wie gesagt, es gab einen Stream. Ist auch verlinkt auf dem im Artikel auf der Seite, also klickt da mal drauf und schaut euch das an. Ich habe da reingeguckt. Es war leider ein bisschen doof, weil die irgendwie so hochkant gefilmt haben und dann hast du immer so einen mega breiten Monitor. Es ist sowieso so ein grausiger Fehler. Die Leute filmen immer hochkant. Und dadurch wird die Kapazität von Monitoren überhaupt nicht ausgenutzt. Ja? Wenn du querfilmst, hast du da ein viel mehr an Bild.
Ja, das ist halt immer so diese Diskrepanz zwischen, man filmt was mit einem Smartphone-Device und dann guckst du das aber eventuell auf einem großen Bildschirm, was ja dann doch eher, wenn du es mit dem Smartphone so gefilmt hast, ja auch eben für dieses Format gemacht ist, dass du das Telefon so hältst und guckst, ne? Also ich meine, ich finde es spannend, dass es ja inzwischen auch TV-Geräte gibt, die halt auch, die man drehen kann, dass man halt so hoch kann oder Hochformat gucken kann. Also das passt sich ja schon irgendwie so ein bisschen an inzwischen. Aber weiß nicht, schön zu gucken finde ich es auch nicht.
Nein, das hat auch nichts mit dem natürlichen Sichtfeld zu tun. Ja. Das ist überhaupt nicht filmisch. Aber da hast du, keine Ahnung, die Leute machen sich da zu wenig. Das ist aber so der kleine Filmmacher in mir drin, der dann aufschreit, hoch kann filmen.
Ja, das kann man ja auch durchaus mal anmerken.
Ja, du hast einfach ein Vielfaches an weniger Bild, wenn man sich das. Und gerade wenn du einen Livestream machst über Facebook, ist es ja was sich die meisten Leute dann schon irgendwie eher auf dem Computermonitor angucken. Und dann sieht das einfach schöner aus, wenn du die gesamte Bildkapazität ausnutzt. Mhm. Also so ein kleiner Hinweis an alle Listener da draußen. Meine Güte. Hörer und Hörerinnen, weil falls ihr Livestreams mal macht, nicht hochkant filmen. Ja? Einfach mal das Handy schief halten. Da ist es viel schöner. Aber ja, gibt ein paar schöne Bilder, auch wo die Feuerwehrleute das Schild in Empfang nehmen. Ja, eine schöne Geste.
Jawollo. Genau. Das war der Punkt. Springen wir zum nächsten. T-Shirts.
Ja!
Im Ghostbusters-Shop gibt es jetzt sehr, sehr geile T-Shirts zu bestellen. Die sind auch noch bis Ende des Monats verfügbar. Und das Spannende ist halt, dass die von verschiedenen Künstlern gestaltet sind. Zum Beispiel auch von unserem liebsten John Yokaber, der ein sehr, sehr geiles Motiv beigesteuert hat. Also es sind halt alles Motive zum neuen Film und alle mit den Mini-Puffs drauf. Also jeder hat sich da in einer Interpretation der Mini-Puffs versucht. Von Stuart Reeves gibt es auch ein sehr schönes Motiv, wo die Mini-Puffs quasi um eine Falle herum sitzen und reinschauen, reinspringen und so. Das finde ich sehr, sehr cool. Von Vochelle Yom gibt es noch ein sehr schönes, sehr süßes Motiv. Das ist so ein bisschen verniedlicht, vereinfacht. Von Brandon Pierce gibt es auch noch ein sehr cooles Motiv, wo man auch noch dazu zu diesen ganzen Mini-Puffs, die da auf dem Proton-Pack rumkrauchen und PKE-Meter auseinandernehmen und auf dem Logo rumtouren, sieht man noch schön fett groß in grün 2021, was schön ist, weil das immer noch mal so ein bisschen einem vor Augen führt, wieder hey, dieses Jahr passiert's, ja. Hoffentlich.
So schaut's mal aus. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja mich gestern sehr gefreut für John Yokeber, der ja eigentlich auch nur ein Fan ist, aber ein sehr talentierter eben. Ich lieb seine Ghostbusters-Illus. Vor allem die Janine ist die geilste gezeichnete Janine, die ich bisher mal gesehen habe. Ist toll. Ich habe einen Ordner damit. Das sind Janine-Bildern, ganz toll. Hoffentlich darf der irgendwann mal Comics machen.
Das wäre super, ja.
Und ich habe mich gestern gefreut, weil ja die viele Beteiligten aus dem Film dann auf ihren Social Media Accounts Fotos von sich gepostet haben, wie sie diese T-Shirts tragen. Und mit dem Motiv von John Yokeber hat posiert Jason Reitman, dann die Frau Kuhn.
Und Finn Wolfhard.
Und Finn Wolfhard, genau. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, ist er bei Twitter komplett abgegangen und hat gefeiert und die Carrie Coon hat dann sogar noch mal irgendwie einen zweiten Tweet aufgesetzt und ihn dann explizit erwähnt und er war so selig. Und wie geil muss das sein, wenn du eigentlich ein ganz normaler Fan bist, gar nicht jetzt so mega prominent und du bist einfach talentiert und dann werden da so T-Shirts mit deiner Illus angefertigt und du siehst auf einmal, wie die Hauptdarsteller des neuen Films, einer deiner Lieblingsfilmserien, da dein T-Shirt tragen und posten. Ja. Das ist natürlich mega, mega geil. Deswegen, ich habe gestern auch getwittert. Ich habe getwittert, an normalen Tagen möchte ich reich sein, heute möchte ich John Yorkaber sein.
Aber ja. Das ist, man gönnt ihm das auch total. Also ich finde seinen Zeichenstil auch immer echt beeindruckend. Und er hat ja auch letztens bei Instagram so ein Bild gepostet von gealterten Real Ghostbusters.
Das weiß ich, habe ich gar nicht gesehen.
Das sah super geil aus. Und da waren auch so viele Leute, die da drunter geschrieben haben, ey, in dem Stil wollen wir eine Serie sehen. Ja, also das wäre einfach eine geile Fortsetzung. So. Und ich denke mir auch, wenn man schon, also entweder, wie du schon gesagt hast, ihm eine Chance zu geben, sich mal in Comicform zu versuchen, fände ich super. Oder wirklich irgendwie, dass er verantwortlich wäre für eine neue Trickserie oder so. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen in dem Stil.
Ja, absolut. Er hat ja auch so ein Bild mal gezeichnet mit der Crew des neuen Films. Das ist so ein bisschen filmmäßig. Ja. Meintest du dieses, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen, meinst du dieses Bild hier?
Nee. Das muss ich gerade selber mal gucken. Ich bitte die Längen zu entschuldigen, aber ich fand's
ja. Aber ihr könnt es ja nutzen, um selbst mal John Yorkaber 4 bei Instagram nachzusehen. Aber ich sehe da jetzt tatsächlich nichts mit älteren. Das war vielleicht eine Story oder so, die ist dann wieder verschwunden.
Doch, das ist das zweite Bild.
Ah ja, natürlich. Ja, stimmt.
Ja, also
hier, ja, das sieht sehr cool aus.
Das Bengler-Bart.
Ja. Super cool. Sieht so ein bisschen aus, als wäre Spengler aus Yes Hassum rausgefallen.
Der Podcast mit Bart. Ja. Wobei man sagen muss, jeder zweite Moderator dieses Podcasts hier hat auch einen Bart.
Das ist vollkommen richtig. Wir sind Yes Hassum Light. Also, wir haben auch hier genauso viele Mitglieder ohne Bart wie Yes Hassum.
Aber man muss sagen, ich habe leider, was die Länge angeht, deutlich verloren. Mein Bart ist leider viel, viel kürzer.
Ja, und die haben ja auch noch aufgerüstet. Jetzt, als sie diesen Crossover-Podcast hatten und dann auch noch der Crossrip dazu kam, waren auch noch mal beide bärtig. Also, weiß ich nicht. Ich dachte schon, ich gucke den Weihnachtsmann-Podcast. Aber hat auch gepasst.
Wo du gerade deren Stream erwähnst, ich fand das super, als sie sich auch über die Shirts unterhalten haben und bei Ivan gesagt haben, so, der hatte diese Metal-Pose, wo er so schön die Pommesgabel zeigt und sein Kaschmir-Pullover so hochzieht und das Shirt darunter so zeigt.
Ja. Aber ich meine, wirklich, also Ivan, der war gestern Punk.
Ey, was war mit dem los, wirklich? Also
normalerweise ist der immer so eher reservierter, älterer Herr.
Ja.
Kommt's mir so vor, aber gestern war der richtig Punk, ja? Einmal macht er hier die Pommesgabel und zieht sein Hemd hoch, als ob er da auf der Bühne steht und das gleich sein Oberteil ins Publikum schmeißt. Dann hat er anschließend noch ein Bild gepostet von sich mit so einer Slimer Statue, wo er irgendwie auch relativ cool, locker aussah, und er hat später noch ein Bild von sich gepostet. Das war dann aber zu spät, das habe ich ja nicht mehr geteilt, wo er so eine alte Marshmallow-Figur in der Hand hat und dann geschrieben hat.
Das habe ich noch wahrgenommen irgendwie.
Also Ivan, der war schon Punk.
Aber es gab ja Theorien von Leuten, die gesagt haben, das Shirt, das ist doch 100% nur reingefotoshoppt. Und seitdem kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf raus und ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte was dran sein.
Ja, das kann schon sein. Ne?
Es sieht stellenweise ein bisschen merkwürdig aus.
Aber ja, wobei man sich dann fragt, warum hat er dann diese für Photoshop doofe Pose, wo man das dann so halbwegs unter sein Pulli, aber es kann schon so sein, dass er irgendwie einen Anruf bekommen hat und da hat irgendeiner von der PR-Abteilung gesagt, hier, Ivan, er ist so ein bisschen, oder, Ivan, der Schreckliche auf dem Bild.
Ja, auf dem Bild auf jeden Fall, auch dieser Blick, ne, also das sieht schon, den Kopf könntest du nehmen und wirklich auf so ein Bild montieren von einem Wrestler oder so, weißt du, oder von Iron Man, der halt den Helm nicht trägt oder so, weißt du, und gerade Thanos gegenübersteht und es wäre einfach
total. Also
es würde aussehen, als wäre es wirklich Ivan Reitman, der Thanos gleich die Fresse poliert.
Absolut. Wo dieser Ivan Reitman auftritt, da wächst kein Gras mehr, es ist ein Rasenmäher.
Ich bin Iron Reitman.
Iron Reitman. Oh Gott.
Wie geil.
Er könnte auch so ein bisschen der Vater von Vigo sein auf dem Bild.
Ich, Ivan,
ist grad die Welt am
die Geißel meines Sohnes. Ach Gott.
Ja. Ivan Punkman.
Ich finde auch das Bild von Frau Potts sehr, 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 sehr lustig.
Ja, das ist auch witzig. Ist das eine Pappbrille?
Es sieht irgendwie aus wie eine Pappbrille. Ich habe auch zwischendurch überlegt, aber ich glaube, die Brille ist echt. Sieht auf jeden Fall abgefahren aus.
Das ist natürlich Hollywood-Adel. Die haben da natürlich dann Hipster-Brillen. Die sind bei uns noch nicht angekommen.
Aber ich weiß, wir haben da schon öfter drüber geredet, ne? Aber Annie Potts, ne? Wie macht die das, dass die immer noch so attraktiv ist?
Annie Hotz, gell?
Ey, das klingt jetzt gerade wie der absolute Mansman-Podcast hier, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Frau, die strahlt irgendwas aus, ich habe keine Ahnung.
Apropos Mansman, da dann das Bild von Logan Kimmichi da, nee, oder Kim.
Alter.
Ich sag Kimmichi, so heißt dann. Wenn ich mir dieses Bild angucke von Logan Kim in dem T-Shirt, da gibt es so ein Meme von Bane. Aus Batman Rises. Das ist ein ganz berühmtes Meme, wo Bane so ankommt.
Bitte.
Du weißt das?
The Dark Knight Rises.
Ja, richtig, natürlich. Das Lampenfieber.
Das macht doch nichts.
Ich bin immer härter mit mir als der Rest.
Aber ich kenne das Meme, glaube ich, gar nicht.
Oder? Warum hat er sich einen kleinen Smiley-Geist in den Schritt montiert? Man weiß es nicht.
Naja, der ist ja jetzt nicht richtig im Schritt, also.
Ja, aber schon so ein bisschen und dann diese Gestik noch dazu. Das bringt ja auch nicht viel. Die Leute können ja die Bilder nicht hören.
Aber ich find's irre, wenn du die Bilder siehst von McKenna Grace und Logan Kim. An den beiden siehst du erst, wie viel Zeit jetzt eigentlich vergangen ist und wie lange dieser Film schon verschoben wird, weißt du? An den beiden kannst du das echt, wenn du die Bilder seit dem Trailer immer wieder vergleichst, so wenn die was bei Instagram posten oder so. Das ist krass, wie du da siehst, wie die Zeit vergeht.
Ja, wohingegen Finn Wolfhard wieder 14 geworden ist.
Ja, der sieht auf einmal wieder jünger aus. Was ist denn da passiert?
Ich weiß es nicht. Er sieht aus, als kriegt er nichts zu essen.
Boah, Timo.
Er ist wirklich sehr, also ich weiß nicht, ob es an der Perspektive liegt, aber ja.
Und Jason sieht wie immer einfach überglücklich aus. Also ich weiß nicht, der Mann, keine Ahnung, also der muss echt the time of his life haben, ja. Also ich time weiß nicht. Lang. Der ist nur am Strahlen und der sprüht echt Begeisterung aus, also keine Ahnung.
Aber ich finde auch, um die Augen rum sieht er ein bisschen müde aus.
Ja, aber so, weißt du, das sieht so aus wie, hey, ich hatte echt einen Arsch voll zu tun jetzt für den Ghostbusters Day und so, ja. Aber hey, das ist alles cool und ich liebe das, was ich tue. So guckt er auf dem Bild.
Ja.
Absolute Liebe für Jason Reitman.
Absolut, ja.
Und Carrie Coon sieht auch sehr, sehr zufrieden aus auf dem Bild und sehr glücklich.
Ja, Carrie Coon sieht sehr gut aus auf dem Bild, das ist richtig.
Oh Mann, ey, komm, lass mal weitermachen hier, sonst verstricken wir uns hier noch in.
Carrie Coon ist so toll, auch nach dem Audio-Stream bei Twitter.
Ja, da kommen wir nachher noch zu.
Schlagfertig. Ja, lass mich doch mal schwärmen.
Nein.
Lass mich doch mal schwärmen, mich für Carrie erwärmen.
Und schwärmen. Erwärmen.
Okay, vielleicht müssen wir abschließend noch sagen, ihr bekommt das also im Ghostbusters Shop.
Richtig.
Ghostbusters.com/collections/Ghostbusters-day. Und da müsst ihr euch aber beeilen, wenn ihr eins haben wollt, weil diese T-Shirt gibt es nur bis Ende des Monats. Und dann sind die weg und ihr seid wieder allein.
Wow. Ja, so ist es, genau. Was der alte Mann neben mir sagt. Also nicht neben mir, also virtuell.
Früher war es schön, allein zu sein. Ja.
Fanta. Ich habe Bock auf Fanta gerade. So, dann würde ich sagen, wo wir eh gerade im Merch-Bereich sind, kommen wir direkt zum nächsten. Was auch, finde ich, der erste, noch nicht der richtige Burner war, aber schon Begeisterung ausgelöst hat. Und danach kam dann das nächste, wo ich dachte, what? Wir haben ja schon vor ein paar Folgen, glaube ich, erwähnt, dass es da so Leaks gab oder zumindest das in irgendeinem Shop gelistet war, Plasma Series Wave 2.
Ja.
Von Hasbro. Und es waren 7 Figuren, die da gelistet waren unter Codenamen. Und jetzt können wir auch sagen, ja, das passt mit den 7 Figuren. Denn es erscheint nochmal eine Fuhre Ghostbusters.
Yay.
Varianten. Da dachte ich im ersten Moment so, ach nö, das fangen die jetzt schon mit dem Recycling an. Aber da kommt dann ein Detail dazu, wo man ja sagen muss, da kriegt man so ein Ghostbusters-Fan schon mit hinterm Ofen hervorgelockt, oder?
Ja, das sowieso, ja. Das sowieso.
Denn im Prinzip sind es halt die gleichen Figuren wie die, die man halt in der ersten Wave schon hatte, aber diese hier sind mit grünen Schleimflecken beschmiert, die im Dunkeln leuchten. How cool is that?
Das ist mega cool.
Und alle 4 kommen mit einem Strahl, den man vorne am Werfer aufstecken kann, der auch im Dunkeln leuchtet.
Ja. Und diese Strahl, das ist ja auch schon mal ein Plus gegenüber der ersten Wave, wo nur Winston einen Strahl hatte, alle anderen durften nicht schießen. Da. Oder man musste sich Winston 4-mal kaufen. Das war ja auch nicht ganz unclever.
Das stimmt.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich fange mal bei dem Strahl an, wo wir gerade dabei sind. Das sind ja ein bisschen andere Strahlen als dieser Winston-Strahl. Vorher der Winston-Strahl hatte ja um das Gelbe, hatte ja so ein durchsichtiges Blau. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das sind ja sind dieses bisschen Minzgrün, würde ich fast sagen. Das gefällt mir fast besser, obwohl das natürlich nicht movie-akkurat ist.
Aber es sieht halt cooler aus.
Also. Es sieht cool aus, ja. Es ist, ich weiß nicht, ich denke mir auch manchmal, muss man irgendwie gar nicht so auf akkurat achten, sondern muss sich Gedanken machen, was sieht denn geil aus.
Ja.
Und das hat auch eine Tradition, weil bei den Holy Ghostbusters gab es auch schon Slime-Heroes. Mhm. Und Glow-in-the-Dark-Figuren.
Ey, das ist auch, glaube ich, was, das passt einfach auch zu Ghostbusters-Figuren und Merch und so weiter. Also das hast du ja auch bei dem Veta-Slimer gesehen. Ne? Das zieht halt. Also, keine Ahnung.
Nee, erst habe ich auch gedacht, naja, okay, das ist jetzt die übliche Varianten waren. Halt jetzt ein paar Schleimflecken drauf. Das hatten wir auch schon bei Mattel, das hatten wir bei Diamond. Das brauche ich jetzt eigentlich, warum denn? Und man fühlt sich dann immer so, ich wollte ja alles kaufen davon. Jetzt muss ich mir die kaufen, das ist ja doof. Aber mit dem Glühen kriegst du mich halt, weil ich halt, das ist so ein 80er-Ding irgendwie.
Ja.
Ich bin halt ein alter Glimmerling-Fan. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich
obwohl ich meine Glühfiguren nie glühend sehe, weil die alle im Wohnzimmerschrank stehen und wenn ich dann da sitze ich nie im Dunkeln.
Mhm. Ja, das stimmt schon.
Ja.
Aber ich muss ja auch ein bisschen Kritik noch mal loswerden. Die geht aber eher in Richtung allgemeinen Präsentation von Hasbro. Ich finde es so schade, dass immer vorab nur diese gerenderten Bilder rausgehauen werden, wo du halt einfach nur diese computergerenderten Figuren hast und nicht das Endprodukt. Und das finde ich so schade, weil diese gerenderten Bilder sehen nie so geil aus wie die fertigen Figuren. Das war bei dem Spengler-Werfer auch so. Wenn du dir die Promo-Bilder bei Hasbro Pulse auf der Webseite anguckst, siehst du ja auch überhaupt nicht, dass das Ding irgendwie geweathert ist und diese abgestoßenen Kanten hat und sowas. Ne? Also der sieht da wesentlich billiger und schlichter aus als in Natura. Und das finde ich eigentlich nicht optimal, wenn ich ein Produkt verkaufen will. Ich meine, gut, das kann man natürlich argumentieren, naja, das wird ja sowieso bestellt und gekauft, ne, weil der Kaufreiz ist ja da und die Fans wollen es haben. Das ist ja so, die Nachfrage ist ja groß. Aber trotzdem ist es doch irgendwie, würde man doch wahrscheinlich noch mehr davon verkaufen, wenn man einfach gute Bilder anbieten würde. Also das ist so ein Trend, den hast du in so vielen Bereichen, also auch generell Actionfigurenbereich, aber auch generell so Möbel und Leuchten und sonst was, da hast du das auch oft, dass nur noch einfach so gerenderte Bilder genommen werden. Und ich finde das einfach super schade.
Das ist schade, wobei dann natürlich auch so hintergrundmäßig die Frage ist, inwieweit diese Figuren schon fertig sind zum Fotografieren. Das ist, also eigentlich müssten sie ja schon fertig sein, weil es gibt die ja, es gibt ja schon die Wave 1. Da könnte man ja zum Beispiel dann auch sagen, selbst wenn die Figuren so noch nicht produziert sind, könnte man dann einfach die Schleimflecken drauf rendern, wenn es ja, schon eben nicht anders geht, aber dann die Figuren nehmen.
Ich meine, es muss doch irgendwie Prototypen geben davon. Also gut, ich bin jetzt nicht so im Thema, ich weiß nicht, wie das heute so ist, wenn Actionfiguren Toylines rausgebracht werden. Ob es das noch gibt. Früher war das ja so, dass man halt so sag ich mal, Promo-Exemplare hatte, die man fotografiert hat, ne, wie bei den Extreme Ghostbusters zum Beispiel. Da hast du ja auch große Differenzen gehabt, teilweise auch zwischen den Farben und so. Aber das muss es doch hier eigentlich auch geben, oder?
Ja, das ist, guck mal, es steht aber sogar unten drunter Light Activated Digital Render.
Ja.
Final Product May Vary. Ja, das finale Produkt kann nochmal anders ausschauen. Das sind nämlich dann die Turtles. In Disguise.
Ja, diesen, wahrscheinlich.
Diesen Hüten und Columbo Trenchcoats.
Vielleicht verarschen die uns auch und es sind das neue Team.
Oder es ist einfach nochmal die erste Wave ohne Schleimflecken, ohne Glow in the Dark, weil Final Product may vary.
Und ja, ich ohne meine, Strahlen.
Ist ja rechtlich abgesichert, kann ja variieren vom PR-Bild. Ja, kann sich keiner beschweren.
Das wird's sein.
Das ist wie wenn McDonald's in den Trinkbecher unten reinschreibt, in den Boden, Vorsicht, Heißgetränk. Ja,
ja. Ja,
kann kein Ami sagen, Moment, ich wurde aber nicht gewarnt. Steht auf dem Produkt drauf.
Richtig.
Ja, aber jetzt sagt ihr euch alle, oh, wie geil, die Ghostbusters und dann glühen die auch noch. Was könnte es noch Besseres geben? Ja, da kommt noch was.
Richtig. Willst du es sagen oder soll ich?
Nein.
Ich finde es immer schön, wenn Menschen entweder oder Fragen mit einem Ja oder halt einem Nein beantworten. Dann weiß ich auch genau, was gemeint ist.
Nee, ich will nicht sagen.
Also okay. Mann, ey. Das geht alles von unserer Zeit ab hier. Ja, das Coolere, was da noch kommt, ist nämlich, ihr werdet euch gefragt haben, aber ihr habt doch gesagt, 7 Figuren. So, wo sind jetzt die restlichen 3? Ja, es gibt nämlich noch ein Mini-Puffs Dreierpack. Und da muss ich sagen, als ich das gesehen habe, das hat mich echt weggeflasht, weil die sehen so cool aus. Und das Geile ist halt, die sind in Scale mit den Figürchen, wie sie halt im Film zu sehen sind. Also die sind halt 1:1 so groß wie die Filmversion und haben Wechselköpfe. Also jeder hat 2 verschiedene Köpfe zur Verfügung oder wie auch immer man das untereinander tauschen möchte. Und natürlich gibt es auch hier vorab nur gerenderte Bilder, aber was ich hier spannend finde, hier kann man schon ein bisschen mehr die Struktur einschätzen und ich finde, die sehen schon sehr Marshmallow-mäßig aus, was die Struktur, so die Oberfläche angeht. Also wenn das
so ein bisschen rau, oder?
Ja, so. Also wenn das annähernd so geil in Natura gemacht ist, dann werden die fantastisch aussehen und die sind so geil und ich überlege, ob ich mir vielleicht 2 oder 3 Sets kaufe.
Ich glaube, bei mir wird es auch auf 2 Sets rauslaufen, allein damit ich jeden Kopf mit einem Körper ausstellen kann. Ja. Und das ist ja auch, das ist bei Actionfiguren-Sammlern auch immer so gerne gesehen, am Army-Building. Ja, ich kenne das aus dem He-Man-Bereich. Wenn dann einer sagt, oh, Bass auf braucht sein Volk von Wespenmenschen oder so. Und ich brauche mein Volk von Mini-Puffs.
Ja.
Ja, und da ist ja auch dieses eine Bild hier, das eine PR-Bild, wo du halt einfach, keine Ahnung, Dutzende davon siehst.
Ja, genau.
Und es dann eigentlich auch gar nicht so auffällt, dass das im Grunde genommen nur 6 verschiedene Köpfe sind, weil die halt auch alle verschieden positioniert sind. Und es ist mega toll. Also ich kann mir das schon vorstellen. Also ich könnte mir auch einen Vitrinenboden komplett nur mit diesen Marshmallow-Männern.
Ja, fantastisch.
Einfach nur, weil es geht. Oder die stehen überall in der Wohnung. Dort und dort und dort, die sind echt süß.
Ich finde es halt auch preislich einfach super toll. Also die kosten ja, so ein Dreierpack kostet ja im Prinzip das gleiche wie eine von den normalen Figuren. Mhm. Und das finde ich halt einfach echt ein super Deal. Also du kriegst ja drei Figürchen, die natürlich ein bisschen kleiner sind als die normalen Actionfiguren.
Ja.
Aber trotzdem, also wie gesagt, ich überlege auch gerade, also ich habe mir die Figuren ja alle auch schon vorbestellt, du hast ja vorhin schon angeteasert, aber ich überlege echt, ob ich mir noch ein Päckchen mit dazu bestelle. Das reizt mich halt auch, die wirklich alle mit den verschiedenen Gesichtern zu präsentieren, und ich finde, es gibt halt auch total viel her, wenn du die irgendwie in eine Vitrine stellst, in Regale, Schränkchen, du kannst denen ja auch irgendwie irgendwelche Sachen in die Hand geben, irgendwelche Alltagsgegenstände, wo du gucken kannst, dass sie das in die Hand nehmen können und so.
Das sehe ich erst jetzt tatsächlich.
Das finde ich absolut cool.
Das ist so eine Sache, ich war ja gestern in dieser Stresssituation, dass eine Sache nach der anderen kam und jedes Mal muss ich einen Artikel aufsetzen und dann schreiben mir die Leute bei WhatsApp, hast du dies schon gesehen, hast du das schon gesehen, mhm, und tralalala. Und das ist so ein kleines Detail, das sehe ich erst jetzt, dass die Hand ja so offen ist, um was reinzustecken.
Genau.
Das ist ja mega.
Kannst du irgendwie einen Stift vielleicht oder so dran klemmen.
Ja, dann können die sich aufspießen. Gegenseitig. Aber die sind auch verschieden. Der eine hat irgendwie die offene Hand rechts und der andere hat die offene Hand links.
Ja, genau.
Ist schon.
Es sind schon leicht unterschiedliche Körper. Ich glaube, ich weiß nicht, die Beine sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen beweglich, wenn ich das richtig sehe. Aber die scheinen auch unterschiedlich posiert zu sein. Weil der eine zum Beispiel, der steht ja recht gerade da. Dann hast du einen, der so ein bisschen Schritt nach vorne macht und so. Also die unterscheiden sich schon so ein bisschen voneinander.
Ja.
Aber ey, super cool. Also keine Ahnung. Ich glaube, das wäre auch was gewesen, wenn halt nicht diese Glow in the Dark Ghostbusters mit dabei wären. Allein diese Mini-Puffs hätten mich halt schon weggeflasht, so als, Release alleine.
Ja, die sind super. Ja. Auf jeden Fall. Ach Gott, sind die süß. Ach, ich bin so verliebt in die Mini. Es ist unglaublich, wie billig das ist und die Rechnung geht einfach auf.
Das ist aber auch einfach ein Thema. Da kann man natürlich Kritik üben und sagen, ja, das ist ja schon irgendwie berechnend. Sehe ich auch
so. Jetzt kommt's.
Aber es ist halt spannend auf der Ebene, dass es ja schon irgendwie diesen Minion-Charakter hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber die Viecher so selbstzerstörerisch sind und sich ja komplett selber aus dem Weg räumen. Das ist ja einfach komplett. Die sehen niedlich aus, aber die sind komplett destruktiv und böse.
Mhm.
Und liebe Grüße an Sven, meinen Rant-A-Movie-Kollegen. Der hat das nämlich sehr schön in einer Rant-A-Movie-Folge gesagt, in der wir über diese Mini-Puff-Szene gesprochen haben. Und ich fand es eine Schande, dass wir es noch nicht in unserem Podcast erwähnt haben. Deswegen an der Stelle. Er meinte nämlich, dass man das durchaus als Konsumkritik verstehen kann. Und das finde ich einen spannenden Punkt, weil natürlich ist es zum einen klar, merchmäßig absolut Gold wert, gerade weil du siehst ja, du kannst die an allen Ecken und Enden vermarkten, du kannst die auf Shirts drucken, du kannst Plüschfiguren rausbringen, du kannst kleine Figürchen machen, du kannst Funko Pops rausbringen, also das ist ja, da gibt's ja null Grenzen, was du mit diesen Mini-Puffs machen kannst. Von daher, ja, natürlich schon berechnend, aber dadurch, dass da ja auch irgendwie so ein bisschen Message dahinter steckt, finde ich, gewinnt das halt so auch ein wenig an Schärfe. Und deswegen kann ich das inzwischen auch ein bisschen anders noch betrachten. Und bei mir ist diese Skepsis inzwischen auch weg, was so den Einsatz der Mini-Puffs angeht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich so als Running Gag durch den Film ziehen. Aber ich glaube nicht, dass es Ausmaße annimmt von, oh, sind die süß und Cuteness Overlord, sondern die drehen ja einfach komplett am Rad, die Viecher. Das siehst du ja schon in dieser Szene, die veröffentlicht wurde. Und wer weiß, wie böse die halt noch werden und ob die sich nicht auch noch entwickeln und was da kommt. Also deswegen, also ich kann das inzwischen noch etwas anders bewerten und ich find's cool. Also.
Ja, ist außer Kontrolle geratener Konsum.
Ja, genau.
Ist das. Und das ist ja auch immer, was ich über den Marshmallow-Mann im ersten gesagt habe. Da steht der böse Zerstörergott auf einem Hochhaus und sagt, jetzt such dir mal eine Form aus, die dich vernichten soll. Und das Einzige, was Ray einfällt, ist ein Markenmaskottchen aus seiner Kindheit, genau, das ihn damals so sehr geprägt hat, dass das jetzt das ist, was ihn vernichten wird.
Ja.
Das ist, ja. Das spiegelt das schon wieder, nur jetzt nochmal in extremerer Form.
Ja, genau. Das sehe ich nämlich auch so. Und also, wie gesagt, man kann natürlich sagen, ja, das ist schon sehr berechnend von Jason und Co. Und ich glaube auch, dass man das vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber das macht ja trotzdem die Message nicht kaputt, auch wenn man das Zeug kaufen kann. Es wäre einfach auch, es wäre auch einfach ziemlich blöd, das nicht zu nutzen. Ich meine, man möchte ja Geld machen mit dem Film. Es ist ja nicht so, dass man sagt, hey, das ist jetzt so ein kleines Independent-Projekt, das haben wir nur gemacht, weil wir Spaß dran hatten, natürlich auch, aber natürlich soll da auch Geld mit reinkommen, ne? Ist ja klar.
Ja, was kann auch besser funktionieren als so ein Statement, so ein optisches Statement für außer Kontrolle geratenen Konsum und Konsumverhalten, als eine Sache, die sich dann anschließend tausendfach verkaufen lässt.
Ja.
Das ist quasi der Beleg dafür, dass es funktioniert als Statement.
Ja, eben. Also, ja. Treffner hätte er dies nicht sagen können. Also.
Und es ist lustig. Ich bin heute ein bisschen zufriedener mit mir als bei den letzten Malen, obwohl es mir ein bisschen schlechter geht. Das ist schon wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Also wenn du mich fragst und unsere ZuhörerInnenschaft, dann sind wir, glaube ich, alle immer mit dir zufrieden.
Oh. Ich finde mich scheiße, so scheiße. Oh, jetzt zeigt er mir ein Herzchen, es ist so lieb.
Es kommt von Herzen. Von Herzen kommt es.
Von Herzen mit Schmerzen.
Genau, so ungefähr. Ja, hast du schon, du hast noch nicht bestellt, ne? Also ich habe ja schon mal vorgestellt.
Ich habe noch nicht bestellt. Ich habe mir... Heute war ich so ein bisschen am Gucken und habe verglichen Angebote, aber ich habe noch nichts bestellt. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch so ein bisschen vorgeprägt, weil bei den Plasma-Figuren Wave 1 und auch bei den Real Ghostbusters-Figuren war es so, du hast ja ohne Probleme, als die rauskamen, die waren ja ewig erhältlich. Mhm.
Ja.
Die verkaufen sich ja jetzt erst langsam ab und die sind letztes Jahr erschienen. Mhm. Von daher bin ich da relativ grundentspannt. Und das ist immer noch besser, als wenn du diesen Stress hast, den ich jetzt mit dem Ghost Popper hatte, der einfach nicht kommt. Für die Amis ist es schon wieder ein Retro-Toy. Für mich ist es immer noch nicht da. Keine Ahnung.
Das ist schon verrückt, aber das war ja eigentlich mit den Plasma Waves und dem Spengler-Werfer und so war das eigentlich das gleiche Theater. Also du konntest ja einfach nicht sicher sagen, hier bei dem und dem Shop bestelle ich das und dann habe ich das da auf jeden Fall, wenn das rauskommt.
Ja.
Das findet ja einfach überhaupt nicht statt. Also von daher echt schwierige Kiste.
Es ist ein Glücksspiel. Ja. Ich meine, je nachdem, wo du bestellst, wartest du vielleicht 4 Monate länger als alle anderen.
Ja.
Oder du hast es 4 Monate vor allen anderen. Ich hatte ein paar Mal Glück gehabt, aber das kann beim nächsten Mal natürlich auch wieder anders sein.
Kann passieren.
Kann keiner was dafür. Die werden halt einfach zu langsam beliefert und zu kleinen Kontingenten.
Genau.
Ja.
Wollen wir noch kurz erwähnen, wo die Figuren schon bestellbar sind? Weil es gibt ja schon Shops, wo man so als in Deutschland ansässiger Fan das Zeug schon beziehen kann.
Das können wir erwähnen. Ja.
Man kann es zum Beispiel bei Zavi bestellen, sagt aber nicht, dass wir euch das jetzt explizit nahegelegt haben, weil wir haben da so Geschichten noch im Hinterkopf.
Ja, was ist los, Zavi? Wo ist mein Ghost Popper?
Die uns lange beschäftigt haben, nicht nur die, sondern auch noch von Tränen überströmten Gesichtern, die kaputte Figurenverpackungen bekommen haben. Was uns natürlich sehr, sehr leid tut, aber als Hinweis trotzdem, die Figuren sind halt da gelistet, ne? Macht was draus, wir sagen jetzt nicht, bestellt es auf jeden Fall da. So, das möchte ich immer klarstellen. Bei Comic Cave sind sie inzwischen auch gelistet. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, ich weiß noch, die Plasma-Figuren, die hatte ich da vorbestellt und die kamen witzigerweise pünktlich oder relativ früh an. Du hattest sie früher, du hast sie noch woanders bestellt. Aber die waren, glaube ich, noch mit am nächsten am Release irgendwie verfügbar. Zumindest gewissermaßen, wenn man früh genug bestellt hat. Ich glaube, das spielt ja auch immer noch stark mit rein. Das hattest du, glaube ich, auch heute schon gesagt in der Sprachnachricht. Dass es ja auch immer drauf ankommt, wie früh man bestellt hat. Und wenn man ja wirklich früh dran war, dann hat man halt sehr, sehr gute Chancen, dass man die eben auch rechtzeitig bekommt.
Oder früh. Das ist richtig. Ich muss noch was erwähnen, und zwar, da bin ich jetzt nicht ganz, ganz neutral, aber ich würde nichts sagen, hinter dem ich nicht stehe. Und deswegen möchte ich noch erwähnen, dass sie auch bei Mighty Underground vorbestellt werden können.
Okay.
Wo sie übrigens auch günstiger sind als bei den anderen genannten Kandidaten.
Mighty Underground, das sagt
Mighty Underground, nichts. Ja. Wobei du da halt die Figuren, also die Ghostbusters, die vier, nicht einzeln bestellen kannst, sondern du musst sie im Set bestellen, was im Grunde genommen auch egal ist, weil man sich ja eh alle vier
holt. Ich wollte gerade fragen, wer bestellt sich denn nur eine? Liebe Grüße ja, an gut, den Eskapisten Daniel, der sich, glaube ich, nur einen Ray gekauft
das hat. Das ist richtig. Aber immerhin das Herz der Geisterjäger, da kann man nichts sagen.
Ich wollte gerade sagen, er hat sich ja für den richtigen Ghostbuster entschieden, von daher ist alles gut.
Ja.
Was soll's.
Da hast du recht. Alle sagen sich jetzt, ja, wie, der stimmt da jetzt zu, was mit Igor? Nee, Ray. Passt schon.
Ja, wie gesagt, das Herz, ne? Also, das
ist, ja.
Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Jawohl.
Ja.
Gut, dann sind wir eigentlich merchmäßig soweit durch, ne?
Ja. Viel mehr ist nicht. Wir können leider den Ghostbusters 2 Score nicht offiziell ankündigen.
Richtig. Dann würde ich sagen, können wir über die beiden Featurettes reden?
Ja! Also,
wobei der eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob der, den du heute gepostet hast, kam der noch gestern noch raus oder ist der heute?
Nein, der kam tatsächlich, als ich dir das vorhin geschickt habe, war der ein paar Minuten raus.
Okay, aber wir können den ja trotz allem hier mit reinpacken. Ist ja.
Ja, ich würde auch sagen, das ist das interessantere Video von beiden.
Also das eine, das können wir kurz abhaken, weil das ist, glaube ich, was, da kann man sich eher ein Bild von machen, wenn man es wirklich sieht, als wenn wir jetzt drüber reden. Es gab ein Technik-Featurette, in dem vorgestellt wurde, was für eine Technik, das war ein Spatial Reality Display, das gezeigt wurde, in dem man eben, ja, räumliche Dinge, Realitäten, wie auch immer, darstellen kann und das auch mit Handbewegungen irgendwie beeinflussen kann, also ziemlich abgefahren. Und das wurde halt auch für den Film verwendet. Wie gesagt, also
Das ist, wenn der Regisseur und derjenige, der den Film vielleicht ausstattet oder da die Leute, die da dran arbeiten, die können dann quasi simulieren, wie sie sich das vorstellen und das kann dann mit dem Regisseur abgestimmt werden und Kamerafahrten können so. Hier ist der PR-Text, den ich übernommen habe. Also das SR-Display ist ein neuartiger 3D-Bildschirm, der die Darstellung mit Hilfe der Augenposition stets anpasst. Mit der Technologie richtet sich der japanische Hersteller, also Sony, vor allem an professionelle Nutzer. Hinter der Technik steht das Echtzeit-Eye-Tracking. Mit dem Spatial Reality Display bringt Sony eine neue räumliche Realität. Diese basiert auf einem Hochgeschwindigkeitssensor, der an der Front des SR-Displays angebracht ist. Dieser nimmt das Gesicht des Betrachters wahr und folgt den Augenbewegungen in Millisekunden. Zudem wird die Pupillenposition auf allen drei Achsen erfasst. Dabei wird auf der Bildschirm angezeigte Inhalt in Echtzeit für jedes Auge berechnet. So entsteht im Inneren eine flüssige 3D-Welt, die sich den Bewegungen des Betrachters entsprechend anpasst. Stinkt langweilig, aber machen wir uns nichts vor, immer noch besser geschrieben als Geisterjäger im Wilden Westen.
Richtig. Das sowieso. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch was, also das muss man halt wirklich gesehen haben in diesem Video. Deswegen schaut mal auf ghostbusters-deutschland.de. Eurer Lieblings-Ghostbusters-Seite natürlich. Sonst würdet ihr das hier nicht hören. Und guckt euch das mal an. Also ich fand's, es hat mich im ersten Moment verwirrt, aber ich find's auch echt spannend. Also was technisch möglich ist, also schon.
Ja, wir sind halt auch nicht so die Kundschaft für das Video. Nee. Ich glaube, das ist eher so ein Industrievideo. Und ich weiß auch nicht, ob es so richtig gut dort positioniert ist auf dem Ghostbusters-Kanal. Das ist zwar ein Ghostbusters-Inhalt, aber
ja.
Auf dem Fan-Kanal irgendwie, wo sonst die Real Ghostbusters-Folgen gepostet werden, weiß ich nicht. Ist es, glaube ich, eher. Naja.
Ja.
Egal.
Egal.
Ist trotzdem immer schön, so ein paar Schnipsel zu sehen aus dem Film, die ja auch da zu sehen sind. Schöner das andere Featurette, das, ja.
Ja, das sprich ruhig
Passing, weiter. Passing the Proton Pack Featurette. Mhm.
Da fand ich es wieder spannend, dass es so einen Running Gag gibt, den, also da wird Jason nicht müde, den zu wiederholen. Den hat er, glaube ich, schon in sämtlichen Formaten gebracht. Also, ob er nun irgendwo in einem Live-Gespräch zu Gast war oder ob er irgendwo ein Video gemacht hat oder ne, in Textform oder wie auch immer. Also, der Gag, man kann sagen, der hat schon fast so einen Bart wie, ja, als,
yes,
als würde er Yes, Hapsam moderieren. Geil. Und zwar dieser Gag. Stellt euch vor, dass ihr zusammen mit eurem Vater am Arbeitsplatz sitzt und er guckt euch die ganze Zeit über die Schulter und sagt, hier, das so und das so und also so sinngemäß wiedergegeben. Und ich musste halt schmunzeln, weil nicht, weil ich das so witzig finde, aber ich finde es halt irgendwie lustig und absurd, dass er das einfach so oft wiederholt. Und es wirkt auch wirklich so ein bisschen, als hätte er diesen Gag einfach einstudiert. So, den hau ich jetzt immer raus.
Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe das Featurette schon mal gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ja, ich weiß nicht, ob ich es irgendwie, also ich bin mir recht sicher, dass ich damals auf der Spielwarenmesse, da lief nämlich ein Featurette. Ja. Und ich kann mich an diesen Endgag erinnern. An den Inhalt gar nicht mehr so sehr, weil wir alle so gehypt waren, aber an das Ende, wo Ivan dann rausgeht und ein Telefonat entgegennimmt und Jason sagt, ja, ich mach doch hier gerade noch was oder weiß ich nicht. Ich find's aber sehr schön, weil es geht hier auch wieder darum, dass Jason erzählt, dass er ja jetzt in dem Alter ist, in dem sein Vater war, als er den ersten Film gemacht hat und dass es auch so ein bisschen Selbstfindung für ihn ist. Er will halt rausfinden, wo komme ich her, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus und wo, ja, dieses ja, ein Stück weit irgendwie vielleicht auch so emotionale Ahnenforschung.
Ja.
Und das halt natürlich dann auch überträgt in die Geschichte. Man sagt dann auch, der Kelly und Phoebe und so, denen geht's ja auch darum, ja, dass sie rausfinden, wo sie eigentlich hingehören oder wo sie eigentlich herkommen und so. Haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet, ja. dass sich ja eigentlich, was sich hinter der Kamera abspielt, ja auch vor der Kamera widerspiegelt ein bisschen.
Genau.
Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache.
Ja.
Und auch so ein bisschen die Garantie dafür, dass das halt nicht seelenloser Scheißdreck ist.
Ja, das tut mir auch immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich immer noch bei Facebook oder sonst wo von Leuten lese, irgendwie so, ja, das ist doch auch wieder so ein seelenloses Hollywood-Projekt, wo man einfach ein altes Franchise ausgräbt und dann noch mal irgendwie einen Film macht und total berechnend. Und das zeigt mir halt aber auch immer wieder, dass es echt viele Leute gibt, die da einfach das nicht so verfolgt haben oder verfolgen und das einfach so abwatschen, ohne sich da näher mit beschäftigt zu haben. Das finde ich halt schade, weil du kannst halt nicht über jedes Filmprojekt so aburteilen. Also, weiß nicht, selbst wenn es, und das sage ich als jemand, der halt Marvel gegenüber auch eigentlich sehr, sehr kritisch eingestellt ist, aber selbst bei Marvel-Projekten, Filmen, kannst du doch nicht per se sagen, dass das halt einfach berechnende Studioscheiße ist oder, ne, weiß nicht, wenn ich da sehe, was die serienmäßig momentan raushauen, dann ist das halt weit entfernt von dem, was die so im Kino bringen. Und deswegen finde ich es immer schwierig, immer das so abzukanzeln, weil auch wenn da ein Studio dahinter steht, das sind ja trotzdem Menschen, die dahinter stecken und im besten Fall sind das halt Menschen, die das mit Leib und Seele machen und die da einfach Bock auf so ein Projekt haben.
Mhm. Ja, oft weiß man auch nicht, wenn das dann tatsächlich ein Scheißfilm ist, dann man weiß auch nicht um die Hintergründe. Also es gibt auch ganz oft Fälle, dass ein Regisseur eine brillante künstlerische Vision hat und die umsetzen will und dann halt auch einen geilen Film vorlegt und dann kommt das Studio und sagt, nee, also das müssen wir hier umschneiden, da umschneiden.
Ja.
Das habe ich jetzt neulich einen Podcast gehört, da ging es um The Thing.
Mhm.
Das ist ein Remake/Reboot-Prequel zu dem The Thing von 1982 von John Carpenter. Mhm. Ich liebe John Carpenter, ist ein geiler Regisseur. Und da haben sie ja eine neue Verfilmung gemacht, die zeitlich vor dem ersten spielt. Und die haben halt auch von Stan Winston dann halt irgendwie so Effektkünstler kommen lassen, die das irgendwie tricktechnisch alles so gemacht haben wie in den 80ern mit Puppets und so. Und da hat dann irgendwie, als der Film schon fertig war, ein Studioverantwortlicher gesagt, das kannst du so nicht machen, wir sind nicht mehr in den 80ern, das muss komplett überarbeitet werden. Hat alle Tricks mit CGI, aber ganz schlechtem CGI überarbeiten lassen, sieht halt komplett scheiße aus. Und das ist irgendwie auch so ein Fall, wo, ja, da ist schnell mal gesagt, ja, das ist lieblos gemacht und da hatte keiner irgendwie Leidenschaft für, aber das ist eben nicht so. Ja, das weiß kein Mensch, wie der Film anders ausgesehen hätte. Das Endprodukt ist halt scheiße, aber da gibt's halt ambivalente Gründe und man steckt nicht immer dahinter. Mhm. Aber das ist halt diese Internetkultur, Hauptsache meckern.
Ja, vor allen Dingen immer im Voraus, ne? Das finde ich halt schwierig.
Ja, ja.
Ja. Bisher haben wir einfach größtenteils Informationen, die sehr an der Oberfläche sich bewegen, ne? Und auch die Trailer, also was heißt die Trailer? Es gab nur einen und es gab einen Teaser und einen kleinen Schnipsel. Mehr gab's ja nicht. Und ich find's immer schwierig, davon schon einen Film zu beurteilen. Natürlich kann man sagen, okay, da hat mich der Trailer jetzt nicht gepackt oder so. Aber daraus schon abzuleiten, okay, ich gucke diesen Film nicht, das finde ich immer schwierig. Oder Leute, die sagen, hey, der Film, der wird schlecht und so.
Ja.
Weiß ich nicht, wie viele Filme ich schon gesehen habe, wo ich einen Trailer geguckt habe. Der Trailer war absolut miserabel, meiner Meinung nach. Und dann habe ich den Film gesehen und war komplett begeistert. Also, ich finde es immer schwierig. Man muss halt mal sagen, es sind alles zusammengeschnippelte, kurze Bilder, die Lust im besten Fall auf einen Film machen sollen und eigentlich den Film vorkauen sollen. Und dementsprechend finde ich es schwierig, davon schon im Voraus auf ein Filmprojekt irgendwie zu schließen.
Ja, das ist so. Also ich habe auch jetzt, ich glaube, heute und gestern so ein, zwei Kommentare unter Artikeln gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, auf der einen Seite, diese Argumente wieder. Ja, warum ist es das alte Auto und nicht der Ecto 1A und tralala und dann noch irgendwie was anderes Richtung Stranger Things und so. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf der einen Seite denke ich dann immer, das haben wir doch schon tausendmal kommuniziert, aber dann denke ich mir auch wieder, wenn du jetzt eine Seite hast, mit wo ein paar tausend Leute halt geliked haben und ein paar tausend Leute es angezeigt bekommen, ist natürlich auch immer schwierig, so eine Erwartungshaltung zu haben, dass irgendwie jeder sich so sehr damit beschäftigt, wie wir das ja, jetzt hier tun. Klar. Oder die Leute, die uns hier zuhören oder die Leute, die halt irgendwie ganz mit einem ganz anderen Herz dabei sind und vielleicht jedes Detail irgendwie aufsaugen und sich da irgendwie total drin aufgeilen. Oder auch nicht, halt, aber ist halt schwierig. Es gibt halt viele Casual-Fans, die halt irgendwie die alten Filme geil fanden und jetzt neugierig sind, was jetzt kommt. Und dann wird denen Ghostbusters 3 versprochen und die versprechen sich da jetzt zum dritten Mal dasselbe. Und dann ist das schon sehr was anderes, was ich halt geil finde, kreativ gesehen. Aber ich verstehe das auch, wenn es nicht jedermanns Bier ist.
Ja, ich denke mir vor allen Dingen immer so, wenn man jetzt einfach noch mal gesagt hätte, okay, wir packen jetzt die alten Leute noch mal in ihre Uniform und so und machen einfach noch mal in New York das Gleiche. Ja, die gründen die Firma schon wieder neu und sind die einzigen Hauptfiguren und dann machen wir wieder so eine Story mit einem Bösewicht und so und eine Montage in der Mitte. Und man denkt sich, ja, das wäre im besten Falle einfach Trash geworden. Und ich glaube, die wenigsten wären damit zufrieden gewesen. Mag sicherlich auch Leute geben, die sagen, ja, das wäre das, was ich gern gesehen hätte. Ist natürlich mit Geschmäckern immer so eine Sache. Ne? Ich will natürlich nicht sagen, dass das dann per se ein schlechter Geschmack ist, aber ist halt auch nicht wirklich geil, so ein Filmprojekt zu machen, weil dann kann man es halt auch gleich lassen oder man macht einen Fanfilm. Also, weiß ja, nicht. Also, so. Da finde ich halt die Idee, die man jetzt eben mit Legacy hat, viel, viel schöner und spannender.
Ja, ich auch. Aber da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, wenn wir in einem Twitter-Stream. Ja, das sind diese zwei Videos. Auch die findet ihr auf der Ghostbusters Deutschland-Page, wie alles.
Was wir hier besprechen, ja, alles.
Ja, das könnt, da könnt ihr quasi so Read-Along dann mitlesen und mitgucken. Stimmt. Auf der Seite dann. Wollen wir über die Bilder reden?
Ja, sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Also es sind 4 Bilder veröffentlicht worden gestern, noch während des Twitter-Streams. Was irgendwie so ein bisschen doof war, weil in dem Moment bin ich aus dem Stream rausgefallen und mir gingen so die Augen über, einfach weil es ein neues Bild war. Mhm. Ich finde sie alle toll. Ich habe 1-2 Favoriten, aber ja, lass uns mal reden. Schneid doch mal ein Bild an,
Danny. Also, ich gehe jetzt mal von oben nach unten auf deiner Seite durch. Okay. Das Bild oben ist ja im Prinzip ähnlich vom Farbspektrum her und so und der Machart her wie das erste Poster, das wir zu sehen bekommen haben zum Film. Mhm. Mit dem Recto 1, der schön durch.
Warum ist denn das nicht der Ecto 1A?
Wow. Raus. Und der halt hier nicht durchs Kornfeld fährt, sondern am Kornfeld vorbei auf einer Straße oder auf einem Weg. Und er fährt halt, was man hier nur sieht, wenn man das Bild sich in groß anzeigen lässt, auf das Datum des Filmstarts zu.
Und er rast darauf zu.
Die Message ist geil. Ich mag halt auch generell so die Farbgebung des Bildes, weil das halt, wie gesagt, mit dem Poster einhergeht. Ja, also einfach ein tolles Bild. Also hat natürlich auch einen Wiedererkennungswert, dadurch, dass es halt sehr ähnlich dem ist, was man halt bisher schon kannte. Aber allein halt die Message mit dem Datum, finde ich, das ist halt, also man hat halt mit dem Ghostbusters Day halt auch wieder wirklich als Fan versichert bekommen, Leute, jetzt passiert es, der kommt. Also
wirklich, ja. Also dieses buchstäbliche drauf zu rasen jetzt auf das Datum, ja. Und jetzt machen wir dahin und lassen uns jetzt nicht mehr aufhalten von irgendwas. Es ist schon schön. Farbgebung hast du angesprochen, ist auch schön. Ich mag dieses, es hat sowas Sepia-artiges. Das ist sehr warm und hat wieder dieses Sommerige, dass ich mir wenigstens im Kino ein bisschen warm wird, im kalten September. Ja, sehr genau. Schön. Sehr schön. Viel mehr habe ich da gar nicht so zu sagen. Ich finde aber auch, man ist jetzt schon wieder so ausgedörrt, dass allein so eine Variation von einem bekannten Motiv halt schon wieder so cool ist.
Ja, stimmt schon.
Viel mehr braucht es da gar nicht.
Ist ja im Prinzip auch wirklich nur einfach ein kleines Teaserbild. Also mehr so, ja. Mehr soll es ja halt auch nicht sein. Von daher erfüllt es ja durchaus seinen Zweck und sieht schön aus.
Richtig.
Das nächste Bild finde ich weitaus spannender. Ist, glaube ich, auch das Spannendste für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das Bild
ist es eins von meinen beiden Lieblingsbildern.
Okay, dann habe ich ja die richtige Vermutung gehabt. Man sieht, dass das Farmhaus und davor steht der Ecto 1. Mhm. Also bei Nacht.
Ohne Nebel.
Ohne Nebel. Und das Haus ist halt von innen her beleuchtet.
Also es hat hier wirklich hier kommt irgendwie so alles zusammen, was so klassisch ist. Es hat dieses ich glaube, das ist das erste Mal, dass man das Haus in der Nacht sieht. Mhm. Und jetzt kommt dieses Spukhaus-Ambiente so richtig zur Geltung. Dieses Verfallene, wo man sich die ganze Zeit, das wurde auch bei Yes Have Some thematisiert. Eigentlich, man hat 2 Filme gehabt und nie ist irgendwie so ein klassisches Spukhaus aufgetaucht und jetzt, das passt einfach mit dem Ecto 1 davor und so, ja. Und diese, ich finde auch sehr schön zur Geltung kommen, diese experimentellen Antennen da auf dem Dach und alles, das am Tag irgendwie gar nicht so sehr aufgefallen ist. Ich finde das sehr schön, dieses Verrottete, und auch das muss ich dem Yes Have Some entleihen, aber ich hätte es auch gesagt, hätten die da nicht drauf hingewiesen. Es ist so ein kleiner Boni, das sieht ein bisschen aus wie das Filmations Hauptquartier.
Ja, durchaus, ja.
Ja, das sieht tatsächlich ein bisschen so aus. Und die hatten, glaube ich, auch ein paar Antennen auf dem Dach und sowas. Also irgendwie ist es, ja, so irgendwie schon so ein ganzheitliches Erlebnis. Da ist irgendwie von allem ein bisschen was drin. Das ist mit Sicherheit nicht so gedacht gewesen, aber das treibt mich wieder dazu. Kenner sollte einfach die alte Gussform von dem Filmation Playset abgießen und dann ein Farmhaus draus machen. Ja,
genau.
Finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr atmosphärisch.
Ich finde halt auch, dass die Gestaltung von dem Haus und so, ich finde, das hat schon irgendwie jetzt schon sowas Ikonisches. Mhm. Und das finde ich halt, da kommen wir ja auch später noch zu, aber das ist halt, finde ich, einfach ein cooles Replacement für die Feuerwache. Also
das ist es.
Ja. Das so als Zentrale dient für die Crew, ja. Und weiß ich, es ist einfach also die Atmosphäre, die das ausstrahlt, eben auch wegen dieser Antennen und so. Ich finde, es ist einfach, das schreit einem auch so entgegen Spengler, wirklich. Also das ist halt, du siehst halt einfach diese leichte Verrücktheit von ihm, ne, dass er halt das so technisch ausstattet und so, was man ja auch im Trailer schon in diesem Kellergewölbe gesehen hat und so, ne, wo man halt die Geräte rumliegen sieht. Aber gleichzeitig halt auch dieses alte Haus wieder so was Geerdetes hat, ne, und so irgendwie ist,
ja.
Also ich, keine Ahnung, also das hat so viel Persönlichkeit, finde ich, und
ja, das stimmt.
Also, wer das designt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt extra für den Film gebaut worden ist, aber es ist fantastisch, also das gibt so viel her.
Ich lese halt auch oft, okay, das ist so ein klassisches Spukhaus, das ist so wie das Haus von den Addams Family und es könnte Scooby-Doo sein, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr Ghostbusters. Erstmal, weil es halt ein Spukhaus ist und wo ist halt Ghostbusters, da passt ein Spukhaus rein, leck mir am Arsch. Und dann hat es halt wieder dieses Selfmade-Ding. Ja. Es ist halt ein altes Haus, wo das Beste draus gemacht wurde und dann halt irgendwie drumrum wild rumgebastelt wurde halt und im Rahmen der Möglichkeiten. Das ist halt Ghostbusters. Ja. Und das passt. Und man muss sich halt überlegen, wenn wir jetzt nicht mehr in New York drehen, und dann müssen wir irgendein Äquivalent schaffen. Und ich finde, das passt durchaus. Und nach wie vor, ich finde es geil, wenn da irgendwie Lego was draus machen würde. Oder ein Playmobil-Haus.
Ja.
Das fände ich cool als Playmobil-Playset.
Also das hat auf jeden Fall so viel Playsets Potenzial. Also wenn das keine Spielzeugfirma irgendwie nutzt, dann bin ich echt enttäuscht.
Das ist doch jetzt mal ernsthaft. Das ist wirklich. Ich sehe das als fertiges Playset vor mir. Hinten ist es offen und dann hast du diese ganzen klassischen Features. Da muss dann irgendwo auch eine Falltür rein, ja, weil die gehört in jedes Playset. Und so eine Rutsche passt ja auch wieder rein. Die haben ja auch eine Rutsche. Gut, das ist, glaube ich, in dem Häuschen nebendran, wo es in den Keller geht. Aber ich finde das toll. Ja. Das ist sehr schön. Und die Familie tut mir leid, weil man will nicht in dieses Haus nicht einziehen.
Verstehe ich gar nicht.
Verstehst du nicht.
Kommen wir zum nächsten Bild.
Mein zweites Lieblingsbild. Aber du hast recht, weniger spektakulär. Jetzt falle ich dir zweimal ins Wort, tut mir leid.
Weniger spektakulär, aber dafür auch noch mal ein Callback. Wenn ich so dann zurückdenke, als wir noch über Leaks vom Set berichtet haben und man dieses Diner gesehen hat und des Spinners, in dem ja der Charakter von Celeste O'Connor, also Lucky, jobbt. Und sie hat, ich weiß nicht, was sie da in der Hand hat, irgendeinen Zettel. Und sie beugt sich
das
so
kann alles
über
sein.
Den Tisch und guckt Finn Wolfhard, finde ich, so ein bisschen skeptisch an.
Ja, so nach dem Motto, was ist das denn jetzt hier, was du mir gerade rübergereicht hast, oder?
Mich verarschen oder was? Verpiss dich.
Ja, aber sie hat ja auch ein bisschen vorweggenommen, sie hat ja auch im Stream gesagt, ihr Charakter ist ein bisschen skeptical, ja, am Anfang.
Genau.
Ich finde das Bild ganz toll. Wie du hast ja gesagt, es ist nicht sehr spektakulär, aber ich finde es toll, weil ich immer feiere, wenn ich halt irgendwas von den Charakteren mitbekomme, weil ich finde, die Charaktere sind immer das Herz. Die Leute feiern immer die Ausrüstung ab und die Proton Packs und dieses Ecto und so, und das ist ja auch alles richtig, aber ich bin an Geschichten interessiert, ich mag die Figuren am liebsten. Mhm. Ja. Mein liebstes Merch waren auch halt immer die vier Ghostbusters, weil das die Charaktere sind, um die es geht, die Menschen. Das sind menschliche Geschichten und Menschen. Ja. Deswegen finde ich das Bild sehr cool, weil es hier halt auch viel über sie sagt. Sie arbeitet in dem Spinners, von dem wir ja schon oft gehört haben. Und das scheint ja auch irgendwie so eine quasi das Äquivalent zur Buffy-Bibliothek.
Ja, genau.
Zu werden, könnte ich mir vorstellen. Richtig. Und ich mag das. Und heute habe ich, ich habe es dir ja schon jetzt geschickt heute Morgen, irgendein findiger Fan hat da schon wieder gebastelt und über QWERTY konnte ich mir dieses Spinners-T-Shirt bestellen.
Ja, sehr cool.
Das, ja, das musste heute irgendwie sein. Ich mag immer diese, ich komme ja dann aber auch immer, ich habe mir ja damals ein T-Shirt bestellt, wo Rust City drauf stand und ein T-Shirt mit Somerville State Police Department. Und ich komme dann immer so ein bisschen geheimagentenmäßig vor, wenn ich mit sowas dann auf die Straße gehe, weil keiner was damit anfangen kann. Und ich träume immer so davon, Traum ist, dass ich irgendwie über die Straße laufe und irgendjemand sagt, boah, ich weiß genau, was das ist. Und man ist sich dann so verbunden, so so nach dem Motto, oh, du gehörst auch zur geheimen Loge. Du gehörst auch den Freimaurern an, weißt du, den Illuminaten. Ja. Und ich weiß nicht, ist schön. Ich mag das.
Ich auch.
Ich cosplay dann die Roller Granny.
Die man ja übrigens in dem Featurette sieht, in dem Passing the Proton Pack. Da sieht man sie kurz durchs Bild rollen.
Und da geht's mir genauso wie mit den Händen des Mini-Puffs. Ich hab's nicht gesehen, weil das alles. Vorhin kam ja das Video erst und da habe ich noch ganz viel anderes Zeug gemacht und so. Muss ich mir noch angucken. Wie sieht sie denn aus?
Ja, sie ist halt ein Mensch. Also sie sieht aus, als würde sie leben. Ja? Sie sah jetzt nicht aus, wäre sie ein Geist. Sieht halt wie eine normale, ältere Frau aus, die halt in so einem Diner jobbt. Also
könnte natürlich trotzdem Geist sein. Ja? Wenn sie wie ein Geist aussehen würde, wäre das kein.
Da hatten wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das wäre natürlich ein Mörder-Gag. Ha, Mörder-Gag. Wenn irgendwie im Laufe des Films so herauskommt, eigentlich ist sie schon vor 40 Jahren gestorben oder so.
Aber die bedient echt gut. Die macht ihren Job anständig.
Das wäre schon geil.
Oder es wird gesagt, wie hier die, ich weiß ja nicht, wie sie dann heißen mag. Die arbeitet hier schon seit Jahren nicht mehr. Die ist ja damals gestorben halt, ja. Und das weiß überhaupt, sie sieht überhaupt keiner, außer diese Kinder.
Das wäre cool. Also.
Ja,
mal gucken. Dann kommen wir zum vierten Bild, wo wir McKenna Grace, alias Phoebe.
Ja.
Du willst was sagen. Hau es raus.
Ich wollte nur sagen, das Bild ist ein schlagender Beweis, dass es gefundenes Fressen für all diejenigen, die sagen, da darf man Kinder nicht überlassen, das Zeug, das ist nichts für Kinder.
Sagen wir es mal so, das, was man auf dem Bild sieht, sollte man auch nicht nachmachen. Don't try this at home. Wir sehen, wie gesagt, McKenna Grace alias Phoebe und Logan Kim alias, denn wir kennen jetzt endlich seinen Namen. Podcast, genau.
Podcast.
Sympathisch aus Gründen. Und der versucht die Falle mit, ist das ein Lineal oder was ist das, was er da versucht in.
Es könnte ein Lineal sein, es könnte ein Stück Holz sein, aber es ist in der Schule, also wird es wahrscheinlich ein Lineal sein.
Also er versucht auf jeden Fall mit einem, ich vermute mal, Lineal die Geisterfalle zu öffnen. Man fragt sich natürlich, warum nimmt er nicht das Pedal?
Vielleicht ist die Batterie alle oder
ja,
so.
Ja, vielleicht ist die defekt. Das kann natürlich sein, dass sie sich nicht mehr aufmachen lässt. Das würde Sinn ergeben, weil ich glaube, das wäre wirklich der erste Schritt, dass man sagt, hey, da ist ein Pedal dran, das benutze ich jetzt mal.
Aber ist das Pedal angeschlossen oder liegt das nur einfach so daneben?
Ich kann es nicht genau erkennen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
Ich finde, es sieht aus, als würde es lose daneben liegen. Vielleicht ist der Anschluss kaputt oder so. Es ist natürlich aber auch lustig, dann irgendwie, oh, das ist eine Geisterfalle, die haben keine Ahnung, was das ist, aber erstmal gewaltsam öffnen.
Genau. Genau. Ja, wie gesagt, auch nicht spektakulär, aber lustig, finde ich. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem IGN-Stream.
IGN.
Es gab nämlich gestern um 23 Uhr ein Live-Audio-Stream auf Twitter Spaces von IGN gehostet mit dem Cast von Ghostbusters Legacy. Zumindest mit den Youngsters, also mit den jungen Leuten, die im Vordergrund stehen, und Carrie Coon. und natürlich auch mit Jason und Ivan Reitman. Die waren auch dabei. Und ich fand's interessant zu lesen, dass anscheinend Leute das so empfunden haben, dass da nichts Spannendes gesagt worden ist, weil mich das irritiert, weil da sehr, sehr viel Interessantes gesagt worden ist. Mm. Und ich mich frage, also liegt das vielleicht manchmal an der sprachlichen Barriere oder ist das vielleicht, wenn man es nebenbei hört, das aber, also ich, um das schon mal, um mir das selbst schon mal vorweg zu nehmen oder mir selbst zu beantworten, ich glaube, es ist wirklich so, wenn man das nebenbei hört, dann entgeht einem da vieles, weil das sind Sachen oder Dinge gesagt worden, die ich auch erst nicht so richtig wahrgenommen habe oder das so hingenommen habe und dann erst so im Nachgang, so beim Nachdenken gemerkt habe, okay, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr drin. Also es ist nicht wirklich gespoilert worden, aber wir haben trotzdem vieles, finde ich, Interessantes erfahren.
Ich glaube, das hat aber auch viel mit der Erwartungshaltung wieder zu tun. Weißt du, wir erfahren irgendwie Kleinigkeiten, viele Kleinigkeiten und denken uns, wow, okay, das ist so und das ist so und der heißt Podcast, okay. Und wenn du da mit der Erwartungshaltung rangehst, okay, da kommt jetzt gleich der Stream und dann wird erzählt, dass die alten vier Heroen in Uniform in Minute 40 auftauchen und dann Geist einfangen und dann im Ecto 1A wieder wegfahren und so.
Jetzt hör doch mal auf mit dem 1A, das ist ja furchtbar.
Ja, ich will das nicht. War jetzt nur ein Stellvertreter für die Erwartungshaltung. Das kommt immer darauf an. Es ist natürlich schon, wir sind halt welche, die freuen uns und genießen so jede News-Kleinigkeit. Und ich glaube, dass es auch ganz viele Leute gibt, die einfach das fehlverstehen. Die haben halt einfach kein Interesse an diesen neuen Figuren und wollen halt einfach nur was zu den alten erfahren und zu dem, was früher gewesen ist. Und wenn da nichts kommt, ist das eine Nullinformation. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis beim Herangehen, weil eben diese neuen die Hauptdarsteller sind. Und dementsprechend interessiere ich mich natürlich bei dem neuen Ghostbusters-Film für die neuen Hauptfiguren, die ja auch ein Stück weit, wir haben gestern schon privat drüber gesprochen, die ja auch ein Stück weit interessanter sind, weil wir jetzt keine neuen Charaktereigenschaften erwarten können von Peter oder Ray. Die werden einfach Fanservice-mäßig dabei sein. Aber ich sag mal so, es ist ja auch nichts Verkehrtes. Ich verstehe immer nicht, wenn man sagt, ja, die neuen interessieren mich nicht, aber die Peter, Ray und Egan Winston waren ja, bevor ihr den ersten Film gesehen habt, für euch auch neu. Und dann habt ihr gesehen, das sind interessant geschriebene Figuren oder interessant gespielte Figuren oder improvisierte vielleicht noch eher bei Bill Murray. Und genauso interessant und neugierig bin ich jetzt, an diesen neuen Figuren, will alles wissen über die.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, das
geil, oder?
Geil, absolut. Du kannst heute echt so mit dir zufrieden sein. Das ist wirklich so. Natürlich ist es so, dass ich, natürlich werde ich vor Freude wahrscheinlich heulen im Kino, wenn Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson zum ersten Mal auf der Bildfläche erscheinen, ja. Natürlich berührt einen das in der Fanseele total und man möchte das sehen, natürlich. Kann ich mich nicht von freimachen, aber wie langweilig wäre es denn, wenn man nur diese alten, schon bekannten Figuren hat? Daraus lässt sich kein guter Film machen nach so langer Zeit. Hätte man einen Ghostbusters 3 1993 gebracht, dann hätte man das so machen können, aber nach 30 Jahren funktioniert das nicht mehr. Und
nee.
Das ist, du musst, du irritierst mich gerade, was die Leute nicht sehen können, weil sie es ja nur hören, dass der Timo die ganze Zeit irgendwelche Gesten macht und mich völlig aus dem Konzept bringt.
Entschuldige, ich hab Redebedarf und will aber nicht unhöflich sein. Sprich doch bitte weiter.
Ich möchte jetzt aber auch nicht die ganze Zeit reden und dir deine Redezeit wegnehmen.
Nein, es ist keiner hinter uns her.
Okay. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wolltest du sagen? Vielleicht
Ich den Faden wieder. Es wäre ja auch möglich gewesen, dass man irgendwie so einen Film mit den Alten macht, wo man halt irgendwie beleuchtet, was die jetzt im Alter tun und tralala. Und da gäbe es sicher auch komödiantische Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Filme, die sich mit alten Herren beschäftigen, die es noch mal wissen wollen oder die irgendwas, zum Beispiel dieser Film mit William Shatner und Christopher Lloyd. Also man kann schon Geschichten drum spinnen, aber das ist nun eben nicht die Geschichte, die wir bekommen. Wir wissen, es geht nicht um die Alten, die sind auch dabei und auch nicht nur in so Durchlaufmodus, dass die irgendwie durchs Bild laufen, Hallo sagen, so wie bei Answer Your Call. Aber wir wissen, es geht um neue Figuren und dementsprechend, ich kann es mir ja nicht aussuchen, das interessiert mich und dementsprechend will ich jetzt auch wissen, woran ich bin. Also will ich halt Informationen zu diesen neuen Figuren. Und die habe ich jetzt ein bisschen erhalten, ein Stück weit ja. halt. Viel hat man sich selbst schon herbeigedacht, aber ja. Und wenn dann in dem Stream gesagt wird, Lucky, also Celeste O'Connor, die arbeitet in dem Spinners und die ist ein bisschen skeptisch und sie ist in diesem kleinen Kaff aufgewachsen und sie erträumt sich eigentlich mehr und will irgendwie mal was erleben und dann trifft sie den Trevor und dann beginnt das Abenteuer, nachdem sie sich so gesehnt hat, dann ist es eine Fülle an Informationen über diese Figur, wo ich dann viel mehr weiß, als ich vorher wusste und ich denk dann auch irgendwie als neugieriger Fan, okay, krass, ja, okay, darum geht's, ja. Also das ist deren Verhältnis.
Zumal ich das auch insofern einen spannenden Punkt finde, dass viele ja im Voraus gesagt haben, ja, Trevor, der wird wahrscheinlich der Wankman-Typ, der die ganze Zeit halt irgendwelche Sprüche klopft und so. Ich habe aber das Gefühl, dass man das hier in dem Fall ein bisschen auf zwei Charaktere aufsplittet. Also natürlich hat man so vom Trailer her den Eindruck, dass Trevor derjenige ist, der so die Gags reißt. Ich habe aber das Gefühl, so diese skeptische Seite, diesen Zynismus, den hat man dann eben auf Lucky gelegt. Oder wird man ja. auf sie legen, wenn man das jetzt so mit den Informationen sich herleitet, die man gestern aus dem Stream bekommen hat. Und das finde ich halt spannend, dass man da schon irgendwie natürlich so gewisse Eigenschaften der ursprünglichen Ghostbusters irgendwie versucht mitzunehmen, weil das aber auch einfach eine tolle Teamdynamik ist, wenn du halt diese bestimmten Charaktereigenschaften hast. Ne? Ich meine, mit Podcast wirst du dann denjenigen haben, das haben wir auch im Stream erfahren, der halt derjenige ist, der paranormal absolut interessiert ist und an Verschwörungsmythen Interesse hat und ja eben auch anscheinend Podcasts macht und so. Und der da einfach total Feuer und Flamme ist und der dann halt einfach so diese Ray Stance-Eigenschaften mitbringt. Und das finde ich spannend, weil das so Mechanismen sind, die man kennt von Ghostbusters, von so einem Ghostbusters-Team, aber halt auf neue Figuren gelegt. Und das aber auch, finde ich, nicht so, ja, der ist halt der Peter und der ist der Ray-Typ, sondern da sind so ganz viele neue Facetten bei. Und das finde ich super spannend. Und da will ich echt unbedingt mehr davon sehen.
Nee, das ist ja, Finn Wolfhard hat ja auch schon mal im Voraus gesagt, bei irgendeinem Interview, Trevor ist eigentlich ein Depp. Ja. Also er ist vielleicht mehr so der Praktische. Und es ist vielleicht mit den beiden, also mit ihm und Lucky, so ein bisschen so ähnlich wie bei Extreme Ghostbusters, wo auch Eduardo zwar die ganze Zeit Sprüche klopft, aber nicht so der ironische Kommentator ist, sondern er macht halt Sprüche, aber wird dann selbst ironisch kommentiert von zum Beispiel Kylie oder so. Oder von Garrett, wo das halt auch so ein bisschen aufgewichen ist. Und so könnte ich mir das auch vorstellen. Und ich glaube, wenn wir noch mal von ironischen Kommentatoren reden, ist das noch weiter aufgeteilt hier, weil ich glaube, dass die Mama Kelly auch so drauf ist.
Ja,
wirklich. Weil erstmal ist die Schauspielerin so, das hat aber nichts zu sagen, aber die war schon sehr cool und schlagfertig. Und dann hat sie aber auch, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde so ein paar Mal angedeutet, dass sie irgendwie nicht auf den Mund gefallen ist und dass sie eine wilde Single Mom ist und ich glaube, da wurde auch angedeutet, dass es da zwischen Paul Rudd und ihr dann auch funkt, weil sie auch gesagt hat, lass mich nicht lügen, ja, sie versucht halt die Familie zusammenzuhalten mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, wir wissen ja, die sind pleite und für sich selbst bleibt ihr aber nicht viel Zeit und da bleibt nichts über und ich glaube, dass die dann irgendwie mit dem Paul Rudd shakert.
Ja, das ging ja so in die Richtung, dass sie halt eben, wie du schon gesagt hast, eben nicht viel Zeit hatten, sie einfach Vollzeit irgendwie Mom ist, die halt ihre Familie irgendwie ernähren muss und beschützen muss und so. Und deswegen sozial einfach auch nicht so zugänglich ist, so leicht und da nicht so offen scheint. Und da finde ich spannend, dann hast du ja einfach auch mit Paul Rudds Figur, also Mr. Gruberson, wo er auch gesagt hat, da hat sie ja im Stream gesagt, he's a miserable character. Und das zeigt ja also, dass seine Figur auch irgendwie sehr facettenreich anscheinend sein wird, weil du hast die Seite, dass er anscheinend einfach nicht so ein netter Typ ist und sozial einfach wahrscheinlich auch nicht besonders fähig, ja. Was übrigens, finde ich, sehr gut zu der Mini-Puff-Szene passt, wo ja viele gesagt haben, wie passt das denn zusammen, dass da jemand in diesem Supermarkt schreit und der guckt da nur so hin und kümmert sich da nicht weiter drum. Jetzt wiederum, wenn ich über den Stream nachdenke und das, was Carrie Coon über seinen Charakter gesagt hat, passt das für mich viel besser zusammen, dass er dann sagt, nee, da kümmere ich mich jetzt lieber nicht drum, habe ich gerade keinen Bock drauf auf den Stress. So, das passt für mich total zusammen.
Ist auch Comedy Gold, ja. Weil es so wahr ist. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet, aber das ist so wahr, weil ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute von die gesagt haben, Mensch, wieso reagiert er da nicht drauf, würden dann nachgucken und riskieren, in irgendeine gefährliche Situation zu geraten, nachts im Supermarkt. Ja. Ist schon fragwürdig, aber naja.
Das ist halt was, wo ich mir so denke, das hat total Potenzial dafür, dass er eine Figur ist, die einfach im Film auch wächst, so, und sich entwickelt. Und das finde ich super spannend. Und gerade auf das Zusammenspiel zwischen Paul Rudd und Carrie Coon bin ich super gespannt. Ich glaube, dass das richtig viele gute Szenen hergeben kann, so dieses Zusammenspiel. Und ich hoffe, die haben viele gute Dialoge zusammen. Ja. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf nach diesem Stream.
Das natürlich auch interessant ist, weil wir wissen ja, dass er quasi ein Alt-Fan ist. Er ist ja auch so ein bisschen der Stellvertreter unserer Generation.
Genau.
Ja, der da irgendwie das alles von früher noch kennt und auch so ein bisschen begeistert davon ist und so. Und sie halt ja einen ganz anderen Zugang hat, weil sie ihren Vater nicht kennt und aber direkt die Tochter ist.
Ja. Ja.
Also mal schauen, wenn sie da irgendwie ergründet, mehr tiefer taucht und dann irgendwie Dinge rausfindet, wie die dann miteinander umgehen. Aber ich glaube da auch, dass sie ein Stück weit schlagfertiger sein wird als er.
Ich glaube auch. Vielleicht auch ein bisschen klüger.
Ja. Und ich glaube immer noch, dass er in dem Supermarkt Eis kauft für ein Date mit ihr.
Ja, das es liegt ja nahe. Also ich glaube schon, dass da ohne zu spoilern, das ist ja noch nicht so richtig bestätigt, aber es wurde ja zumindest durch Bilder schon impliziert, dass dieses Schlüsselmeister- und Torwächter-Ding mit den beiden dann durchgezogen wird. Und da ist es ja naheliegend, dass es halt zwei Menschen sind, die irgendwie so eine Verbindung haben oder zumindest irgendwie was aufbauen, eine Verbindung oder wie auch immer.
Ich überlege gerade. Übrigens hat Jason irgendwann gesagt, dass der Gunner Seed und die neuen Extras im Ecto 1, die hat Egon noch gebaut.
Stimmt,
ja. Das hat er erwähnt, explizit. Also das ist nicht irgendwie was jetzt irgendwie der Trevor dann zwischendurch dann noch schnell da reinschraubt. Man sieht es ja auch, das ist irgendwie alles schon uralt und verbraucht. Okay. Das ist ja nicht neu. Aber das ist schön, dass dann noch mal eine Information mehr, dann, die wir jetzt haben. Das hat Egon noch gemacht. Was natürlich auch interessant wäre, ich weiß, da gehen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen auseinander, aber ich finde es immer noch einen Rückblick geil. Ich würde die echten Ghostbusters, die alten, in so einer Szene sehen. So. Aber es wird man nicht. Wird nicht kommen.
Weiß nicht. Ich persönlich wollte das auch nicht. Wobei die Frage ist ja immer noch, es gab doch diesen, ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen, der Schauspieler, der ihm Harold Ramis sehr ähnlich sah und der auch im Cast bestätigt war.
Ja.
Und da gab es ja
Harald Ramus. Bitte? Harald Ramus hieß der. Nein.
Und da gab es ja wirklich Theorien und Gerüchte, ob man den nicht vielleicht so als Face-Double genommen hat und den irgendwie verjüngt oder so oder wie auch immer. Da könnte ich mir schon sowas in der Richtung vorstellen. So in Richtung Rückblick oder so. Man weiß es nicht. Mal gucken. Aber ich komme gerade wirklich nicht mehr auf, wie der Schauspieler heißt. So.
Nichts leichter als das.
Google macht es möglich.
Oliver Cooper als Elton.
Genau.
Oliver Cooper als Elton. Ja, das ist irgendwie noch so ein bisschen mysteriös.
Mal schauen.
Wer ist Elton?
Vielleicht ja auch ein Sohn von Egon. Auch ein Sohn, ist auch schön.
Ja, es gab ja mal eine Weile so die Diskussion, ob sie vielleicht gar nicht die Tochter ist, sondern sie mit dem Sohn von Egon zusammen war. Aber der Artikel, der ganz am Anfang noch vor dem Trailer rauskam, der hat ja geschrieben, also da stand drin, dass sie tatsächlich die Tochter ist. Genau. Die Tochter ist. Deswegen, man weiß es nicht.
Die Frage, vielleicht spielt er ja auch quasi ihren Bruder oder so. Man weiß nicht, vielleicht hat Egon ja auch, war ja ein alter Jagdhund, ne? Vielleicht hat er durchaus auch mit verschiedene Mütter beglückt.
Ich kann es mir immer nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ich tippe immer noch auf die Samenbank oder so. Ich weiß es nicht.
Wir werden's sehen. Ich würde das nicht unterschätzen. Also das, ich glaube, der erinnerst du dich noch an die Szene in Ghostbusters 2, wo er den Kuss auf die Wange kriegt von Dana?
Ja.
Und, der Blick von ihm. Also ich glaub schon, dass der auch ein ziemlicher Loverboy sein kann, also, oder konnte. Ich glaube, der hat.
Also wie gesagt, das wenn dann wären es ja sowieso in den wilden Jahren noch vor Ghostbusters 1 gewesen, according to Carrie Coons Alter.
Ja, eben.
Von daher, ich glaube immer noch, dass es irgendwas ist oder war, von dem er selbst nichts wusste.
Das ist übrigens was ich auch immer spannend finde, und das ist nicht nur auf Ghostbusters bezogen, sondern generell, dass oft immer so angenommen wird oder immer nur was draus gemacht wird, was man halt sieht im Film. Und wenn man dann was präsentiert bekommt, was so davor spielt und sowas, also egal, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, aber dann mal gesagt wird, ja, aber das wird doch gar nicht in dem Film gezeigt. So, das kann doch überhaupt nicht sein. Also, warum soll denn Egon Spengler keine Kinder gehabt haben oder gezeugt haben zu der Zeit? Warum sollen die alle kein Familienleben gehabt haben? Ne? Ich meine, nur weil wir das in dem Film nicht sehen oder gesehen haben, heißt das ja nicht, dass es einfach nicht stattgefunden hat. Ich meine, das sind ja auch Menschen.
Naja, man muss sich vergegenwärtigen, die beiden ersten Filme zusammen haben eine Laufzeit von 3 Stunden knapp, also so grob. Bisschen mehr. Und wenn ihr jemand, also wir haben von Egons Leben 3 Stunden kennen wir. Und wenn ihr jemand 3 Stunden gesehen habt und danach nie wieder und davor noch nie, wie gut kennt ihr die Person? Wie gut könnt ihr beurteilen, dass derjenige so ist oder so? Ja, also die werden natürlich jetzt mit Sicherheit nicht irgendwelche Charaktereigenschaften erfinden, die da überhaupt nicht passen. Aber so weit ist es nun auch nicht hergeholt. Also ich glaube nicht, dass Egon eine Jungfrau ist.
nee, das beim besten Willen nicht. Aber wildes Leben hat er vielleicht schon gehabt, ne? Also, mal gucken. Also ich bin gespannt, aber
wenn er nach Harold Ramis kommt, ja.
genau. Was ich auch, also das ist jetzt was, wo wir jetzt natürlich sagen, okay, das für uns war das halt klar. Aber für viele Leute war das irgendwie anscheinend immer noch nicht klar, und auch, ich merke das auch, Leute, die den Stream nicht verfolgt haben, die reden immer noch darüber und stellen Theorien auf, dass es ja das Haus von den Stans ist. Und das ist ja auch bestätigt worden im Stream nochmal, nein, das ist das Haus von Egon Spengler und nicht von Ray Stans. Und das wird ja immer ein bisschen gemischt, weil man immer denkt, ja, aber Ray hat doch auf das Farmhaus seiner Eltern und es wurde ja nie Farmhaus gesagt, sondern es wurde immer nur das Haus, wo er drin geboren worden ist, gesagt. Und das finde ich halt mal spannend, dass da auch so die Realitäten, also dass die Lores von Real Ghostbusters und dem Film irgendwie gemischt werden bei den Leuten. Das völlig unvorstellbar ist für die Leute, dass das nicht Ray Stans ist, der dieses Haus hat. Also das finde ich interessant. Also es ist ja explizit auch im Stream nochmal klargestellt worden, das ist Egon Spenglers Haus gewesen. Und er hat halt das ganze Equipment gelagert, hat sich drum gekümmert und auch den Ecto 1 eingelagert. Also, das ist alles seins.
Ja, das ist. Ja, aber das ist ja auch relativ klar gewesen. Also, in dem Moment am Anfang wussten wir es halt noch nicht besser und da waren alle Möglichkeiten offen. Aber spätestens als das dann bekannt wurde mit dem Shandor-Kult, war das ja Quatsch. Wieso soll Ray gerade zufälligerweise aus einem Dorf kommen, elternhausmäßig, wo dann so ein Shandor-Kult seit 100 Jahren aktiv ist? Also, weiß ich nicht, so klein sind die USA nur auch wieder nicht. Das ist Quatsch und das ist kein Kinder-Cartoon. Ja,
genau.
Von daher passt es schon. Ja, ich überlege gerade.
Ich hätte noch einen Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Wichtig, weil da hat der Moderator des Streams ein bisschen in die Irre geführt mit einer Aussage, wo ich kurz auch skeptisch geguckt habe wahrscheinlich und dachte, oh, Moment mal, das ist spannend, weil der Moderator sagte, it's the first Ghostbusters movie that is not entirely set in New York. Und da dachte ich im kurzen Moment, also übersetzt, das ist der erste Ghostbusters-Film, der nicht komplett in New York spielt. Und ich dachte schon, okay, krass, ist jetzt doch New York dabei? Und Jason hat das dann aber korrigiert und gesagt, das ist, der Film spielt komplett in Somerville. Der spielt gar nicht in New York. Also New York ist einfach kein Thema in dem Film. Also nicht, es ist nicht kein Thema im Film, aber der Film findet nicht in New York statt. So.
Ja.
Ist jetzt natürlich für viele negativ gewesen, weil viele sagen, ja, stimme ich ja auch zu, New York ist ja auch irgendwie, hat ja einen eigenen Charakter und hat ja die Ghostbusters-Filme wahnsinnig geprägt und Ghostbusters ist immer mit New York verbunden gewesen. Aber wie spannend ist es, da alles einfach noch mal zu wiederholen? Und dieses Setting in dieser kleinen Stadt, das gibt so wahnsinnig viel her und finde ich einfach spannender, dass du da so ein, sag ich mal, Kleinstadtvölkchen hast, das mit diesen paranormalen Phänomenen konfrontiert wird. Und es ist ja anscheinend auch, auch wirklich so, dass keiner mehr so richtig an diesen Crossrip glaubt, also das Finale von Ghostbusters 1, diese Ereignisse, und das irgendwie als Verschwörung abgetan wird. Ne?
Ja, das fände ich super geil, wenn das irgendwie so dargestellt wird. Aber es ist ja wirklich, ich meine, das haben sie ja auch im Yes-Have-Song gesagt, ja. Ja, hier, der Crossrip, der ist damals auf der, in derselben, im selben Studio gedreht worden wie die Mondlandung.
So geil.
Das gibt halt, ja, es ist eine Weile her und dann irgendwann sagen die Leute, nee, war ich nicht dabei, ist alles fake und tralala und HD gab's eh nicht und ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dann, ich fände es sehr geil, wenn das so behandelt werden würde. Ja. Weil das irgendwie dann auch so ein Seitenhieb. Ich weiß nicht, ob das Drehbuch nicht zu alt ist, um explizit auf sowas eins, aber ich eigentlich nicht. Diese Mondlandungsgerüchte sind ja auch schon ein paar Jährchen alt. Es gibt übrigens eine Dokumentation, die sich mit The Shining befasst. Und mit diesem Film von Stanley Kubrick und die zeigt das oder will darstellt, dass Stanley Kubrick in The Shining Hinweise eingebaut hat, die belegen, dass er die Mondlandung gefilmt hat.
Wie geil ist das denn?
Das ist mega. Okay. Das ist mega. Die Fantasie muss man haben. Und das ist das Geilste ist, dass ich will da jetzt auch gar nicht großartig drauf ein. Das kostet es zu viel, sonst werde ich zu. So, aber jetzt ist meine gute Phase vorbei, jetzt kommt nur noch Schrott. Aber ich find's natürlich auch schön. New York war in den 80ern, war sehr symbolisch. Damals war New York dreckig und du konntest nachts nicht auf die Straße gehen. Und Andy Potts hat mal gesagt, dieses Who You Gonna Call und dieses Geisteraustreiben ist so ein Stellvertreter gewesen für ja, die Zustände in New York damals halt und die ausgetrieben werden, die bösen Geister, die ausgetrieben werden mussten. Und mittlerweile hat sich viel getan und New York ist sicherer geworden, ist anständig und ist auch wieder für Touristen interessanter. Und jetzt mittlerweile ist es so, aber das war damals auch schon, aber ist es eher unheimlich, wenn du so aufs Land gehst, weil in den kleinen Dörfern, da hausen die religiösen Extremisten und so und die Trump-Wähler und ja, und dementsprechend. Ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen will ich da jetzt auch nicht wieder überinterpretieren. Das mache ich ja gerne. Aber Filmemacher machen sich halt auch ihre Gedanken bei sowas. Und es hat natürlich auch mit dem Budget zu tun. Das ist natürlich das günstiger
zum einen, im kleinen Ort. Ich finde auch immer, dass eine Kleinstadt als Kulisse für einen Film viel mehr Raum für die Charaktere lässt. Das ist, also ich finde, das kann man auch ganz gut bei, also meine absolute Empfehlung ist ja immer, wenn es um Filme von Jason Reitman geht, ist ja Thank You for Smoking, der ja auch größtenteils so in so im kleineren Rahmen spielt. Und das dem Film aber auch wahnsinnig gut tut. Und man merkt, dass die Charaktere dadurch, also es ist nicht per se immer so, das will ich nicht sagen, aber ich finde schon, dass das gerade jetzt in so einem Film, wo du ja auch viele Figuren hast, die da irgendwie auch Raum brauchen. Ich meine, die alten Figuren, die werden jetzt nicht durch die durchs Bild laufen und sagen, hi, ich bin auch da und sind dann wieder weg, sondern die werden ja auch Raum brauchen und irgendwie muss man ja auch da was über die erfahren und so weiter. Ne? Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass das, was heißt, ich finde es nicht verkehrt, ich finde es super, dass das eben in dieser kleinen Stadt spielt. Und natürlich auch dieses mit diesem Shandor-Kult und sowas. Das ist ja was, das lässt sich in so einer kleinen Stadt viel besser einbauen irgendwie. Ne? Ich meine, in so einer Großstadt fällt ja das nicht so auf, wenn da ein Gebäude ist, wo so ein kleines Symbol dran ist, irgendwie, wo Shandor dran steht oder so. Ne? Aber in so dieser kleinen Stadt, wenn du da Gebäude hast, wo einfach so ein Shandor-Symbol oder eine Figur oder irgendwas dran ist, das fällt dann schon mehr auf, ne? Wenn man sich da mit der Thematik beschäftigt.
Ist auf jeden Fall so. Schon interessant. Also ich könnte mir das auch so im in so einer Akte X-Folge vorstellen, irgendwie, in die so eine Kleinstadt kommen und dann nach und nach rausfinden, ja, das ist irgendwie seltsam. Aber ich hab auch mal einen Artikel geschrieben, den habe ich nie veröffentlicht, weil da wollte ich nochmal drüber gucken, aber da ging es auch darum, dass, ich glaube, Jason sich gesagt hat, ja, wenn ich jetzt einen Ghostbusters-Film drehe, dann drehe ich aber auch ein Remake von allen anderen kultigen 80er-Filmen. Und da ist eben diese Kleinstadt ganz oft vertreten. Deswegen sagen ja so viele Leute, das ist so Stranger Things-mäßig, aber nee, ist es ja gar nicht. Es ist IT-mäßig, es ist Goonies-mäßig und keine Ahnung, Invasion vom Mars gab's mal, der spielt auch in der Kleinstadt, wo eine Invasion halt in der Kleinstadt stattfinden und dann die Bewohner nach und nach ausgetauscht werden durch Doppelgänger, außerirdische Doppelgänger und Kinder müssen sich dann damit rumschlagen. Ist auch ein geiler Film. Und das sind alles diese 80er-Jahre-Filme, die halt irgendwie, ja, da ist ganz viel über Ghostbusters hinaus noch drin.
Ja, es ist ja vor allen Dingen auch, weiß ich, dieses Stranger Things Argument, das wird ja sehr oft gebracht und ja, das ist ja irgendwie, das reitet ja auf dieser Welle. Zum einen muss man sagen, Stranger Things ist, also die letzten Staffeln waren, glaube ich, auch nicht mehr so kultig und waren, glaube ich, auch, haben jetzt nicht mehr diesen Hype ausgelöst wie zumindest die erste und zweite Staffel noch. Also die dritte, glaube ich, die hat ja schon geschwächelt. Und man muss halt auch sagen, dass Stranger Things einfach bekannte Mechanismen nimmt und eben auf diesen alten 80s-Sachen aufbaut und das halt nimmt und in die Moderne trägt. Und das ja einfach nicht das Rad neu erfindet. Und deswegen finde ich es halt komisch, wenn man bei einem Ghostbuster-Film sagt, ja, das ist ja Stranger Things-mäßig. Naja, Stranger Things hat halt die Mechanismen benutzt, die halt auch ein Ghostbusters früher genutzt hat. Insofern ist das ja eigentlich das gewesen, was das kopiert hat. Also man geht ja eigentlich jetzt mit dem Film irgendwie zum Ursprung zurück. Und ja, ich weiß nicht. Man macht es sich halt immer sehr, sehr leicht, wenn man sagt, ja, da sind Kinder drin und Grusel. Das ist es und Stranger Things, weil die Leute auch nur das kennen irgendwie, weil das halt am erfolgreichsten ist und das so in den Köpfen rumspukt, ob man es jetzt gesehen hat oder nicht. Ich weiß nicht, ich finde es immer schade, wenn man damit ja einfach der Sache gar nicht gerecht wird und für sich das sehr vereinfacht. So.
Müssen wir mit leben.
Hier muss ich nicht.
In dem Stream, was gab's da noch so? Ich fand's schön, dass Logan Kim doch noch dazu gekommen ist. Und als er dann dazu kam, meinte Carrie Coon, deine Stimme klingt ganz anders.
Ja, das ist krass. Also ich sag ja, die Verschiebungszeit, also bei McKenna Grace und Logan Kim, da merkst du halt wirklich, wie viel Zeit vergangen ist. Das ist McKenna Grace übrigens auch wirklich echt goldig gewesen im Podcast, im Stream.
Es ist, Logan hat irgendwann erzählt, er hatte diese Ecto-Goggle auf und hat sich dann gedreht und das Ding schaut ja ein Stück nach vorne und hat sie dann irgendwie ins Gesicht gehauen oder sowas und er erzählt das und sie dann so, hahaha. Sie quietscht immer so, es ist total aufgedreht und lustig. Ich finde sie auch eine beachtliche Schauspielerin, weil ihre Rollen, also das bisschen, was man da aus dem Trailer kennt und auch was ich sonst so gesehen habe, ist halt irgendwie komplett anders. Sie ist schon sehr wandlungsfähig.
Sie ist ja wirklich extrem extrovertiert, wenn man sie immer so in Interviews oder so sieht, ne, oder halt auch so ihrem Instagram-Account folgt und so. Die ist ja wirklich wahnsinnig offen und so ein, weiß nicht, ich glaube, die ist auch echt so eine, die umarmt jeden, den sie kennenlernt, so, keine Ahnung, die ist immer so wirkt immer so überschwänglich und weiß nicht, irgendwie mich persönlich würde es abschrecken, so, weil keine Ahnung, ich finde das immer, bin da immer so ein bisschen, gehe da gerne so auf Abstand, aber ich finde es einfach total sympathisch und auch ganz wichtig, finde ich, zu erwähnen, dass man in diesem Stream halt auch gemerkt hat, wie viel Spaß alle an diesem Projekt hatten. Gerade die Kids, die das am Set einfach auch abgefeiert haben, dieses ganze Equipment zur Verfügung zu haben.
Ja. Vor allem, du merkst ja auch oft, wenn man so Making-of sieht und so, dass die Leute dann halt ihre Standard-PR-Gequatsche abspielen. Und hier ist es ja, man muss ja sagen, gerade für die jungen Leute, ist ja, das sind ja 2 Jahre, sind die Dreharbeiten her, das ist ja für in dem Alter wie 10 Jahre für uns.
Genau.
Ja, und da könnte man ja auch so eine Attitüde irgendwie vermuten, so wie manchmal so bei Finn so durch, wenn er so zwischendurch auf roten Teppich angesprochen wurde auf den Film, dass man vermutet, ach ja, okay, das ist jetzt für mich schon ewig her und soll ich mich jetzt da noch mal eine Stunde hinsetzen? Und nein, die waren völlig begeistert dabei und haben da gefeiert und auch Finn, der da irgendwie sehr enthusiastisch war und dann erzählt hat, wie er da zu der Rolle gekommen ist und sie, wie sie zu der Rolle gekommen ist und dass sie irgendwann dann ein Testsprechen mit Logan hatte und dann stand ein Protonenpack in der Ecke und dann war es klar, um was es geht. Ja, schon sehr. Und dass sie geheult hat mit dem Protonenpack zum ersten Mal auf dem Rücken und all das.
Ja, ich find das so schön, dass man da halt auch merkt, dass sie, also zum einen, dass diese Kids halt auch dieses Franchise immer noch kennen, ja, also das ist ja auch ein Phänomen, das erleben wir oder sehen wir auch im Fandom immer wieder, wir brauchen ja nur ins Forum gucken bei Facebook, ja, wie oft da Leute schreiben, dass sie mit den Kindern irgendwie Ghostbusters gucken und das so, und die das halt auch weitertragen und das ist ja einfach nur schön und weiß nicht, das hat mich total berührt, also einfach auch dieses, dass sie einfach selber Spaß dran haben, auch wie sie sich später wo sie dieses Zitate-Spiel gespielt haben. Und du gemerkt hast, die kennen diese Zitate und die hauen sich das da um die Ohren und haben da total Fun. Mhm. Und also das war einfach so schön. Und da merkst du halt auch, die haben nicht einfach nur Rollen gespielt, so, weil das bringt halt Geld, sondern die hatten halt auch irgendwie Bock auf dieses Projekt und waren begeistert davon, dass es ein Ghostbusters-Film ist, nachdem sie es erfahren haben.
Ist schon beachtlich, dass die alten Filme zitieren können und zwar sehr, sehr textsicher, nicht irgendwie so interpretiert oder so, sondern schon sehr textsicher. Das ist auch, ja, also sie hat ja auch gesagt, ja, ich bin damit groß geworden, obwohl das albern klingt, weil ich erst 14 bin.
Aber es ist ja so, ich meine, das haben wir mit 14 ja auch gesagt. Also, ne? Keine Ahnung. Ja. Aber weiß nicht, wo du vorhin gesagt hast, von Finn war ich richtig begeistert im Podcast. Ich sag die ganze Zeit Podcast im Stream. Weil, wie du schon gesagt hast, er war eigentlich immer so ein bisschen verschlossener, reservierter und da hast du halt doch gemerkt, der hat einfach so diese Mechanismen komplett verinnerlicht. So, was sage ich, damit ich umgehe, dass ich irgendwie einen Spoiler versehentlich raushaue? Sowas, was Tom Holland zum Beispiel nicht beherrscht. Ich meine ja nur. Und er hier einfach total offen war und einfach auch wirklich, wo du gemerkt hast, der ist total aufgeregt gewesen beim Erzählen und so. Und das war so schön, dass man da auch gemerkt hat, okay, auch er hatte richtig Bock auf das Ganze.
Ja. Das auf jeden Fall. Ich wollte noch mal auf den Namen Podcast zurückkommen, den ich ja jetzt endlich aussprechen darf. Ich glaube, wir haben noch vor 1-2 Folgen darüber geredet und ich habe gesagt, wir werden es im Podcast erfahren. Ja, da haben wir noch
diesen Gag gemacht.
Wie er heißt. Jetzt, wo man weiß, wie er heißt, finde ich, wirft das ein ganz neues Licht. Ich habe gestern diese Fan-Theorie mit dir besprochen, die will ich hier nochmal reinbringen. Das ist natürlich kein Spoiler, weil das ist nur Theorie von mir. Es könnte ganz anders sein. Aber er heißt ja Podcast, das wird ein Spitznamen sein, der wird sicher nicht Podcast bürgerlich heißen, also im Ausweis stehend.
P.Podcast.
Francis. Steh auf. Nein, Podcast. Und da liegt es natürlich nahe, dass er nach seinem Hobby benannt wurde und dass er vielleicht einen Podcast hat. Und was ja auch dann irgendwie Sinn macht, man sieht ihn ja in dem Trailer mit so einem Boom-Mic da stehen, mit so einem Mikrofon. Und da nimmt er vielleicht für seinen Podcast gerade was auf. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist er, weil es hieß ja auch damals in der Charakterbeschreibung ganz am Anfang, einer der Jungs hat Interesse, ist so ein kleiner Verschwörungstheoretiker und interessiert sich für all das und so. Und das wurde jetzt auch in dem Stream nochmal gesagt, dass er irgendwie so Ray am ähnlichsten ist, wahrscheinlich, und er ja auch derjenige ist, den sie als den Gläubigen bezeichnen würden. Das passt ja auch wieder. Und wenn er da so ein bisschen auf Verschwörungstheorien steht und an Geister glaubt und einen Podcast hat, dann hat er vielleicht auch als Einwohner dieser Stadt vielleicht auch schon mal das eine oder andere mitbekommen und behandelt das in seinem Podcast. Und das wird vielleicht gar nicht so ernst genommen, weil es nur ein dummer Schuljunge ist, ein kleiner. Und dann natürlich vielleicht für ihn sich auch ganz große Aha-Effekte offenbaren, als er dann in diese Gruppe reinwächst und die dann noch viel mehr alle zusammen herausfinden, was da vor sich geht. Und dadurch vielleicht auch sich so ein bisschen diese Faszination dann irgendwie für ihn ergibt, die er ja immer so im Gesicht hat. Und ich hatte mich gefragt, ob der Podcast vielleicht Rust City heißt, weil ich es cool fände.
Er sagt doch auch an der einen Stelle Welcome to Rust City.
Welcome to Rust City. Das ist nicht offiziell. Das habe ich gesehen, das darf ich gar nicht erzählen.
Oh, Entschuldigung. Ich schneide das raus, sorry.
Nein, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, okay, das ist kein großer Spoiler. Also er sagt irgendwann Welcome to Rust City. Wobei nicht ganz genau klar ist, ob er sich damit nicht vielleicht darauf bezieht, dass alles Schrott ist in der kleinen Stadt. Oder ja, wahrscheinlich bezieht er sich darauf.
Ja, wer weiß. Ja. Vielleicht hat er sich aber auch, oder hat seinen Podcast danach benannt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also, aber ich finde es spannend, dass das gibt sehr, sehr viel her, auch für so zukünftige Spin-off-Serien oder so, ne? Also, da könnte man.
Das ist natürlich so eine Fantheorie, die ist mega gefährlich, weil das natürlich im fertigen Film nicht so sein wird und viel weniger spektakulär. Und es ist so, da baut man sich irgendwie sein eigenes Universum auf und das ist immer spektakulärer als das, was dann am Ende passiert. Aber ich bin dem Film nicht böse, wenn es anders ist.
Ja. Keine Ahnung. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, über die ich, also zwei Sachen, die ich nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob ich da von den Mini-Puff-Figuren abgelenkt war oder die Bilder mich da rausgerissen haben, aber der Yes Have Some Stream, der hat mich darauf gebracht. Jason hat an einer Stelle auch nochmal über die Mini-Puffs gesprochen und hat gesagt, dass sie einfach die totale zerstörende Kraft sind. Also die wollen zerstören und kaputt machen und vernichten.
Sie wollen die Welt brennen sehen.
Das ist ja das berühmte The Dark Knight Zitat. Wahrscheinlich kommt noch ein Mini-Joker vor. Er sagt, why so serious? Und das ist ja einfach auch genau das, was diese kleinen Viecher ja irgendwie darstellen. Und ich finde das interessant, weil, wie gesagt, da bin ich gespannt, wie sich das halt so entwickelt. Er hat noch eine Sache gesagt bezüglich des Ecto 1, weil er gesagt hat, dass der im Film sehr, sehr, sehr wichtig ist oder in der Geschichte sehr, sehr wichtig. Jetzt kann man natürlich spekulieren und sagen, gut, natürlich, der wird gefunden, der Wagen, und vielleicht steht der so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass das dieses alte, abgewrackte Zeug einmal wieder zu neuem Leben erweckt wird. Aber da fand ich auch spannend in dem Stream von Yes Have Some und dem Crossrip, da wurde ja auch dann drüber gesprochen, ob nicht vielleicht einfach in diesem Auto einfach irgendwas versteckt ist, irgendwas Elementares, Wichtiges oder irgendein Hinweis oder, ne, also.
Es ist Ektotron.
Das wird sein. Nein, aber das finde ich eine spannende Theorie. Und generell hat er ja auch nochmal hervorgehoben, dass diese Gerätschaften, das Equipment und so weiter sehr, sehr elementar und wichtig in diesem Film ist. Ich meine, klar, es ist ein Ghostbusters-Film, natürlich PKE-Meter, Falle und Protonenpack. Ja, natürlich spielt das eine Rolle, logisch. Aber das wird ja schon alles sehr, sehr wichtig behandelt und sehr elementar auch in der Promo und so, ne? Und das finde ich halt spannend, weil ich glaube, dass da storymäßig auch ganz viel noch draus gemacht wird. Also mal gucken, welche Richtung das geht.
Ich bin gespannt. Also da bin ich ganz vorsichtig. Das ist genau dasselbe wie mit meiner Podcast-Theorie vorhin. Ich glaube, da kann das auch schnell passieren, dass man sich zu viel verspricht. Dass der eine wichtige Rolle spielt, könnte auch bedeuten, also wir wissen, dass der eine mehrminütige Action-Szene hat. Ich glaube, ich habe das tatsächlich mal gelesen, dass diese Verfolgungsjagd über mehrere Minuten geht. Das ist ja nicht schnell mal abgetan. Und da haben wir auch nur ganz wenig von gesehen. Und das kann natürlich auch in dem Sinn, dass der wichtig ja, ist. Aber das werden wir sehen. Keine Ahnung. Vielleicht benutzen sie den auch, um am Ende manche in jetzt hätte ich beinahe was gesagt, irgendwo hinzulocken und der frisst dann irgendwie den Bösewicht weg. Keine Ahnung. Ich hätte mich jetzt beinahe, egal. Man weiß es nicht. Ja, es ist alles möglich. Es ist alles möglich.
An der Stelle hören wir jetzt auf, oder?
Ja, wir können aufhören. Wir können aufhören. Was noch vielleicht irgendwie so. Wir hören auf. Wie fandst du das kurze Gespräch zwischen Ivan und Bill Murray? Bill Murray gesagt hat, Ghostbusters Day, was ist das denn?
Hier der Kick-Off zum Ghostbusters Day. Ja, war lustig, aber war jetzt halt auch nicht spektakulär. Es war ja im Prinzip einfach nur, das ist ja in der gleichen Session anscheinend entstanden wie der Kommentar von Bill zu den Minipuffs.
Nein, die skypen jetzt wöchentlich oder jeden
in
Abend
miteinander. In der gleichen Kleidung, exakt. Mit den gleichen Frisuren und so, ja. Die sehen immer gleich aus. Mit
den gleichen Frisuren. Leute, viel mehr ist nicht. Wir haben alles abgefrühstückt.
Wir haben ja auch viel Zeit dafür verplempert.
Ja, wenn ihr jetzt sagt, diesen Stream konnte ich gar nicht hören, weil mir das alles zu komplex war mit Twitter Spaces, das hat alles nicht funktioniert. Doch, hat's. Es ist euch nur nicht gelungen, aber das soll kein Problem sein, denn der Interdimensional Crossrip Podcast hat in seiner aktuellen Folge, also die Folge ist einfach nur Audiospur von genau diesem Gespräch. Also hört euch da halt irgendwie das an, wenn ihr da Interesse dran habt.
Ja. Und ansonsten habt ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse gehabt.
Richtig.
Ja, vielleicht können wir enden mit einem Fazit zum Ghostbusters Day. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen was gesagt, aber so rückblickend, wie war dein Eindruck insgesamt?
Zum ersten Mal schön.
Warum ist ja immer scheiße?
Nein, also es gab natürlich so ein paar Fans, die einen ganz besonderen Ghostbusters Day vor 2 Jahren hatten, als die bei diesem Fanfest waren. Ja, okay, das ist einzusehen. Aber jetzt grundsätzlich ist Ghostbusters Day immer was, wo man im Voraus liest, oh, vielleicht kommt das, vielleicht kommt dies. Und das sind dann immer große Sachen und große Erwartungen. Und dann veröffentlichen die neue Socken. Ja. Und das ist immer so. Es ist immer so. Und deswegen, ich fand das diesmal sehr schön. Die News sind so über den ganzen Tag reingeflattert nach und nach. Es gibt cooles neues Merchandise. Es gab ein paar Videoschnipsel zum neuen Film. Es gab ein sehr angenehmes, einstündiges Gespräch. Es gab so ein bisschen Fan-Bonus-Programm mit diesem Feuerwehrhaus-Logo. Und ja, es war sehr spannend und schön. Ich fand das einen rundum gelungenen Ghostbusters Day und mehr muss auch gar nicht sein. Eben.
Also ein Trailer fehlt mir jetzt auch nicht. Ich meine, klar, freue ich mich auf einen neuen, ja. Aber kann auch später kommen. Also ich bin da vollkommen d'accord mit.
Wäre auch zu viel gewesen, glaube ich. Also wenn die jetzt einen Trailer rausgehauen hätten, dann wären ja die Figuren komplett untergegangen. Dieser Livestream wäre komplett untergegangen. Das wäre vergeblich geschaltete Werbung gewesen eigentlich. Das
wäre doof. Ich fand dieser ganze Ghostbusters Day war echt richtig gut durchgetaktet. Also das hat alles es war viel, aber alles so gut platziert und so gut getimed, dass es sich auch nicht gegenseitig irgendwie so das Rampenlicht weggenommen hat. Und das fand ich halt echt beeindruckend. Genau. Also mir hat das auch echt Spaß gemacht. Den ganzen Tag gab es Dinge zu entdecken und schöne Sachen, die einem präsentiert wurden. Und auch die Bilder, die ja dann noch geleakt wurden oder veröffentlicht wurden. Geleakt sind sie ja nicht, sind ja offiziell veröffentlicht worden. Es hat alles einfach Spaß gemacht, weil das, wie gesagt, es waren kleine Dinge, aber viele kleine Dinge, die einfach ein richtig schönes, großes Ganzes ergeben haben. Und weiß nicht, also ich bin irgendwie danach irgendwie morgens wach geworden, dachte mir so, ey, es war so, es war so schön gestern, wirklich. Es hat einfach total Spaß gemacht und
ja.
An diesem Ghostbusters Day werden sich die nächsten messen lassen müssen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist ein schönes Abschlusswort gewesen, denke ich. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen.
Ich bin jetzt auch echt ein bisschen durch, also.
Ich bin stolz auf mich, dass ich durchgehalten habe, obwohl ich schon im Vorfeld hundemüde war.
Timo, wir aber sind alle stolz auf dich.
Wie oft willst du das noch in der Sendung sagen? Das kannst du auch nachher sagen.
Ich sag das so oft, bis bis du das einfach mal akzeptierst.
Okay, na gut.
Okay, prima. Hat großen Spaß gemacht, das nochmal zu rekapitulieren mit dir. Vielen Dank.
Ich war eh gerade hier.
Sehr schön.
Vielen Dank auch.
So muss das sein. Auch nochmal vielen Dank an alle unsere Patronen, die uns unterstützen bei Patreon. Da sind ja auch nochmal Leute dazugekommen, auch an euch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und falls jemand sagt, hey, die beiden Pappnasen, wie kann ich die denn supporten? Dann schaut doch mal auf patreon.com/spectralradio vorbei und schaut mal, ob ihr da ein bisschen was da lassen wollt im Monat oder ob ihr sagt, hey, ich höre diesen Podcast regelmäßig, dann empfehlt uns doch auch gern weiter oder bewertet uns. Das hilft uns auch sehr weiter und freut uns.
Was Danny sagt, ja? Ich bin absolut d'accord.
Finde ich gut.
Ja.
Cool.
Also wir lieben euch auch, wenn ihr euch uns nicht unterstützt, aber wir lieben euch ein bisschen mehr, wenn ihr uns unterstützt.
Ja, super. Okay.
Okay.
Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Also gehe ich mal von aus, dass ihr das macht. Und bis dahin sagen wir 3, 2, 1. Tschüss.